Also er hat schon seine 2 Jahre Anlauf gebraucht, aber inzwischen schießt er für die HSG Wetzlar regelmäßig die Liga kurz und klein. Lenny Rubin ist heute am Start bei Hand aufs Herz. Schön, dass ihr dabei seid beim offiziellen Podcast der Liquimoli HBL. Mein Name ist Florian Schmidt-Zauberfeld oder kurz Schmieso. Und die heutige Folge wird präsentiert von Hummel. 10.000 Stunden Training bis zur Erstklassigkeit. Dafür steht die XK Collection. Und Hummel war uns über die ganze Saison ein erstklassiger Partner, das kann ich wirklich so sagen, auch wenn die Überleitung krumm scheint. Vielen Dank für euren Support und für die Präsentation der heutigen Folge an Hummel. Also ich höre Schweizern einfach so unfassbar gern beim Reden zu. Ich liebe diesen Akzent. Und wie sich Lenny Rubin hier in den nächsten 2 Stunden uns allen öffnet, das fand ich echt mega. Der verrät uns zum Beispiel, dass er zu Hause ernsthaft in Wetzlar geweint hat, weil er so Heimweh nach der Schweiz hatte. Und klar, da hat er auch ein bisschen erzählt, wer ihm dabei wieder rausgeholfen hat aus diesem Tief und warum es sportlich inzwischen so mega läuft. Die sind ernsthaft unter Ben Matschke noch besser als früher unter dem ewigen Kai Wandschneider. Wie geht das denn bitte? Was ist dieser Matschke für ein Typ? Wir haben überragende Sprachnachrichten. Stichwort Stress mit dem Physio, Stress bei Kickbase und in Anführungszeichen Stress mit den Frauen. Ich glaube, da werdet ihr gut was zu lachen haben. Und am Ende adelt Lenny Rubin den Andi Schmid. Das kann man besser nicht machen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und den werdet ihr sicher haben mit einem ganz, ganz sympathischen Schweizer. Riesentyp, dieser Lenny Rubin. Er ist, wenn ich mich nicht verzählt habe, der 2. Schweizer in diesem Podcast und tritt natürlich nach Andi Schmid vor, wann war das, ungefähr 2 Jahren, in unglaublich große Fußstapfen. Lenny Rubin, Lenny, ich hoffe, du spürst den Druck schon, den ich jetzt aufgebaut habe, dir zu ehren.
Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein darf und ja, klar, also spüre ich schon deinen Druck, was du hier machst.
Nein, nein, da musst du dir gar keine Sorgen machen. Also ich freue mich sehr, dass du dir Zeit nimmst. Du sitzt wo genau? In der Wetzlarer Geschäftsstelle oder in der Rittal Arena oder wo bist du? Beschreib uns mal ein bisschen. Ich sehe übrigens, dass hinter dir der Kühlschrank offen steht. Ist das irgendwem bewusst?
Ja, das ist, ich glaube, das muss so sein. Nee, also ich bin in der Buderos Arena, heißt die ja jetzt neu, die heißt nicht mehr Rittal Arena.
Entschuldigung,
und,
richtig.
Ja. Unsere Geschäftsstelle ist hier auf der Arena, genau, und ich sitze hier gerade in der Loge und sehe eigentlich aufs Spielfeld und ja, ist ganz schön hier, also...
So, ach, du kannst aufs Spielfeld runtergucken gerade.
Ja, genau, genau.
Wer sitzt denn da normal so? Weißt du das in der Loge, wo du jetzt gerade bist?
Ich denke mal, irgendwelche Sponsoren. Jetzt genau welche, weiß ich nicht, aber meistens sind ja unsere Hauptsponsoren, die dann hier in der Loge sitzen, genau.
Ja, heute ist ja eigentlich dein freier Tag und jetzt klaue ich dir hier einfach ungefähr 2 Stunden. Schauen wir mal, wie lange wir am Ende durchhalten. Du wurdest eben schon aufgefordert, schneller zu sprechen, ne? Oder die Tonspur schneller zu stellen. Ist das ein Thema? Wirst du als Schweizer dafür oft veräppelt in Wetzlar?
Ja, schon. Also das Ding ist ja, ich komme ja aus dem Kanton Bern in der Schweiz und wir sind sowieso eigentlich bekannt, dass wir relativ langsam sprechen und eher so ein bisschen gemütlicher nehmen das Leben. Und hier habe ich mir das schon 2-3 Mal auch anhören müssen, dass ich halt ein bisschen langsamer spreche, aber ich würde sagen, ein bisschen gemütlich nehmen ist meistens im Leben gar nicht schlecht.
Ja, da bin ich zu 100, da hast du mit mir genau den richtigen auf der anderen Seite, ich sehe das 100% genauso. Wobei vom langsamen Sprechen komme ich jetzt nicht, aber sonst sehr gemütlich. Ich finde das auch, ich weiß nicht, also ich liebe das auch total mal, dieses Schweizerdeutsch oder zumindest deinen Schweizer Einschlag zu hören. Kannst du das eigentlich auch richtig so sprechen, dass ich dich gar nicht mehr verstehen würde? Das sagt man den Schweizern ja nach, wenn sie so richtig loslegen.
Ja, es kommt auch, wie gesagt, ein bisschen drauf an, welchen Dialekt man spricht. Also bei uns ist ja auch so, das Land ist ja mega klein, aber es wird ganz, ganz in unterschiedlichen Regionen unterschiedlich gesprochen. Also zum Teil verstehe ich das selber gar nicht mehr richtig. Aber ich würde sagen...
Du als Schweizer kannst manche andere Schweizer auch nicht mehr verstehen, wenn die richtig
loslegen.
Fast gar nicht,
nein. Also da gibt es schon Dialekte, die sind richtig krass, die verstehe ich selber fast nicht. Und ich würde sagen, so da, wo ich jetzt herkomme, ist schon so, dass wenn ich jetzt Schweizerdeutsch sprechen würde, dass du wahrscheinlich doch schon noch das eine oder andere schon gut verstehst, würde ich sagen.
Okay, okay. Ja, krass, wie nimmst du das denn wahr? Findest du das Also ich finde das ein bisschen schade, dass das in Deutschland total verloren geht. Ich hab gerade mit Kumpels Urlaub gemacht, die kommen so aus dem hessischen Raum, also bei euch in der Nähe. Die sagen auch, ey, aber meine Kinder so, die kriegen es gar nicht mehr beigebracht. Sind die Schweizer da noch so ein bisschen volkstümlicher und ist denen sowas wichtig, das noch aufrechtzuerhalten?
Also ich glaube schon, ja. Also wir sind im Allgemeinen, würde ich sagen, sehr stolz auf unsere Sprache schon. Und ja, da wird dann auch untereinander, wie gesagt, halt von Region zu Region wird ja anders gesprochen ein bisschen. Und dann ja, gibt es halt auch Regionen, über die man vielleicht ein bisschen lacht, über diesen Dialekt und über Regionen, ja, wo
Ja.
man sagt, die sind vielleicht ein bisschen arroganter oder die sprechen ein bisschen arroganter. Aber ja, im großen Teil finde ich das schon ganz wichtig und finde ich, sind wir Schweizer auch sehr, sehr stolz auf unser Land und auch auf unsere Sprache, würde ich sagen, ja.
Wo ist das so? Welche Schweizer werden verlacht sozusagen?
Ja, also jetzt zum Beispiel im Kanton Wallis, die sprechen halt echt, also die versteht man fast gar nicht. Ich glaube schon, dass man die auch so ein bisschen auslacht, wenn die sprechen.
Ja.
Ja, ein bisschen arroganter sind jetzt vielleicht die Zürcher oder sagt man halt so, dass die so ein bisschen arroganter sprechen.
Ja,
Und
ja.
ja, wie gesagt, über uns Berner sagt man, dass wir halt eher so ein bisschen die Gemütlicheren sind und
Ja.
so ein bisschen eher das Leben halt chillen, ja.
Ja. Im Wallis, das ist genau das, witzigerweise, das kenne ich gut, weil da war ich als Kind immer Skifahren für 2 Wochen, so rund um die Region da, Sancerre, so das Rhonetal. Und das ging mir auch immer so. Also wenn ich da so die Einheimischen, nenne ich es mal, wenn die in der Gondel irgendwie richtig losgelegt haben, ich habe da kein Wort mehr verstanden, aber dann passt das ja auch, wenn du sagst, die sind ein bisschen dafür berühmt.
Genau.
Ist ja auch ein dreisprachiges Land quasi. Du kommst aus dem deutschen Teil, sprichst oder bist ja sogar in Deutschland geboren, da kommen wir nachher
Ja.
noch zu. Sprichst du Italienisch und oder Französisch eigentlich auch?
Ja, wir sind sogar viersprachig. Also es geht ja noch dieses Rätoromanisch. Das ist ja so ganz alt, die Sprache. Und das
Ah,
sprechen
okay.
sogar, gibt es noch ganz wenige, die das auch noch sprechen. Aber
Okay.
ja, also in der Schule haben wir ja eigentlich erste und zweite Klasse nur Deutsch und dann ab der dritten Klasse sprechen wir ja, ist dann unser Hauptfach in Sprachen Französisch. Und Englisch kommt dann erst viel später dazu. Und ja, ein
Ah,
bisschen
okay.
Französisch spreche ich noch jetzt auch nicht mehr so ganz so gut, weil ich es jetzt auch nicht mehr so oft gebraucht habe. Aber ja, Italienisch spreche ich gar nicht. Aber ja,
Okay.
es sind ganz kleine Teile in der Schweiz, ja, wo man dann Italienisch und auch Französisch spricht, ja.
Aber geht dann doch eher aufs Englische auch über? Also bei dir jetzt so, weil man es einfach am meisten braucht? Oder was würdest du sagen, ist so deine beste Fremdsprache?
Ja, ich würde schon sagen, also wie gesagt, wir haben das dann auch in der Schule, aber halt ein bisschen später als Französisch. Und ja, es ist halt, ja, man braucht halt Englisch für alles. Und Französisch ist halt, ja, kann man in Frankreich gut gebrauchen. Aber sonst, ja, würde ich schon sagen, dass Englisch schon, ja, halt die Sprache ist es auf der Welt, die man am meisten braucht. Und deswegen, ja, denke ich schon, dass ich da schon meisten Wert drauf gelegt habe, ja.
Ja. Bei euch in der Kabine kommen ja auch ein paar Nationalitäten zusammen. Ist das dann auch so, entweder Deutsch oder Englisch, oder gibt es noch irgendwas, gibt es eine Gruppe, die noch was ganz anderes spricht?
Ja, wir haben ja so ein bisschen, würde ich sagen, drei verschiedene Gruppen. Also wir haben ja die Deutschen und ich bin jetzt da noch dabei als Schweizer. Ich zähle mich da immer so ein bisschen mit. Dann haben wir die Skandinavier und eigentlich die Jugos, sagen wir da so. Und die sprechen dann schon eigentlich immer so ein bisschen auch auf ihre Sprachen.
Ah,
Aber
die
ja.
Skandinavier schon auch, weil die sprechen ja, glaube ich, auch alle sehr gut Englisch, ne?
Also sprechen alle sehr gut Englisch, auch
Sprechen
jetzt
alle
die.
sehr gut Englisch, ja.
Auch die Jugos, aber ich glaube schon, dass ja hier die Spieler, die hier hinkommen, müssen direkt in den Deutschkurs gehen jetzt. Und ja, also ich bin auch überrascht. Also die meisten Spieler sprechen dann auch echt schon nach 2, 3 Monaten, wenn sie hier sind, schon ganz gut Deutsch. Und ist ja eigentlich auch das
Ach,
Ziel.
krass,
Also
ja.
hier der Verein will das ja auch so und auch der Ben möchte das so, dass wir vor allem dann auch im Training und auch in der Kabine auch vor allem auf Deutsch sprechen.
Ah, okay.
Und
Und wie macht er, ich weiß, hab's jetzt gar nicht, macht er Timeouts dann auch nur auf Deutsch,
ja, er macht nur
und
auf Deutsch. Ja,
Trainingsansagen? Ja,
er
macht er
macht nur
alles
auf
auf
Deutsch. Ja,
Deutsch.
ich denke jetzt, wenn wir einen neuen Spielmacher holen würden, der jetzt ja, die ersten paar Monate halt noch nicht so gut versteht, würde er wahrscheinlich mit ihm noch auf Englisch kommunizieren. Aber ja, danach ist schon eigentlich das Ziel nach einem halben Jahr, dass die dann eigentlich schon so weit sind, dass die alles verstehen auf Deutsch. Ja.
Oh, neuer Spielmacher. Willst du uns was verraten, was wir noch nicht wissen?
Nee, also wir haben ja einen verpflichtet, jetzt kommt ja Jonas Schelker, ein Schweizer Kollege von mir, kommt ja
Ja.
hier zu uns und der kann ja hoffentlich gut Hochdeutsch sprechen, würde ich sagen.
Stimmt, das müsste eigentlich Sinn. Also der kommt nicht aus dem Wallis und spricht nur
Nee, der
Schweizerdeutsch.
spricht gut, der spricht ganz gut.
Freust du dich da, dass noch ein anderer Schweizer kommt? Stelle ich mir schon cool vor.
Ja, definitiv kommen sogar zwei. Also es kommt ja noch ein dritter Torhüter, kommt ja auch aus der Schweiz, der dann, glaube ich,
Ah,
vorgesehen ist, dass
okay.
der noch ein bisschen in der zweiten Liga spielt am Anfang. Aber klar, da freut man sich sehr. Ja, vor allem, weil die zwei Jungs im gleichen Alter jetzt kommen, wo ich damals nach Wetzlar kam. Und ich glaube schon, ja, dass ich denen auch ein bisschen helfen möchte, hier so die ersten paar Monate gut zu überstehen und ja, dass sie sich auch möglichst schnell hier wohlfühlen. Und ja, von dem her gesehen glaube ich schon, dass ich, ja, dass ich mich sehr freue, auch dann vielleicht auch mal mit in der Kabine ein bisschen mit ihnen Schweizerdeutsch zu plaudern.
Ah, cool, sehr cool. Warst du auch so ein bisschen der Botschafter? Haben sie dich mal angerufen und gefragt, wie das in Wetzlar so ist?
Ja, schon. Also sind ja beide auch bei der Nationalmannschaft dabei. Und da hat man schon zwei, dreimal auch halt einfach Worte ausgetauscht. Ja, und sie haben mir viele Fragen gestellt gehabt, wie das so ist. Und ich habe beiden empfohlen, ja, für diesen Schritt Bundesliga ist halt die HSG Wetzlar ein super, super guter Verein. Und ja, wenn man sieht in den letzten Jahren, was hier gemacht wurde, ist das schon überragend. Und von dem her gesehen, also bin ich schon der Meinung, dass es halt für junge Spieler, ja, eine richtig gute Option ist. Und das Schöne ist halt auch, man fährt nicht so lange in die Heimat. Das fand ich auch immer ganz gut hier.
Ja.
Und das finde ich dann schlussendlich schon auch wichtig im Gesamtpaket, ja.
Stimmt, wenn ich das mit Hamburg oder so vergleiche, da kannst du wahrscheinlich immer nur in den Flieger steigen, sonst sitzt du 3 Tage im Auto. Wie lange brauchst du nach Hause? Was sind das so, 4, 5 Stunden von Wetzlar aus, oder?
Ja, es sind eigentlich genau 500 Kilometer mit dem Auto. Also ich fahre, kommt halt immer ein bisschen drauf an, wie die Autobahn zu befahren ist. Aber ich glaube schon, dass ich meistens so 4,5 bis 5 Stunden bin ich meistens dann auch zu Hause. Und das finde ich halt
Okay.
sehr machbar und okay und ja, ist von dem her gesehen ganz gut, ja.
Erzähl gerne mal, was sagst du denn den Jungs dann so, was Wetzlar ausmacht? Was werden da so für Fragen gestellt? Was hast du erzählt über die HSG?
Ja, klar, also ich glaube, für jeden Jungen ist das immer ein Schritt, halt auch sein Heimatland zu verlassen. Das war damals bei mir auch so. Und dann, ja, klar, Deutschland ist sehr ähnlich jetzt zum Beispiel wie die Schweiz, aber es ist halt trotzdem ein anderes Land und andere Leute. Und du gehst das erste Mal richtig weit weg von zu Hause, würde ich sagen. Und das ist immer ein Schritt. Und dann kommen natürlich immer so Fragen, ja, wie sind die Leute da? Wie ist der Verein? Ja, wie sind die Infrastrukturen? Alles, wie ist der Trainer? Oder da wird dann alles gefragt. Und ja, wie gesagt, ich spiele jetzt auch schon fast 4 Jahre hier und ich würde schon sagen, also dass der Verein einfach ja, sich auch richtig gut darauf eingestellt hat, halt junge Spieler zu holen, die weiterzuentwickeln und dann ja, macht man halt dann wahrscheinlich noch einen nächsten Schritt. Und ja, von dem her gesehen ist es, glaube ich, für alle jungen Spieler hier einfach ein extrem guter Verein, weil man hat nicht so viel Druck von außen, also man wird ein bisschen in Ruhe gelassen. Ja, wenn man mal ein paar Spiele in Folge verliert, ist es scheiße, das ist immer so, aber ja, ist jetzt nicht der Geschäftsführer dann in der Kabine und macht einen ja,
Zur
die Hölle
Schnecke.
ja, zur Schnecke, genau. Und von dem her gesehen ist das, finde ich, einfach als junger Spieler das hier richtig, richtig gut, weil man dann auch einfach auch die Zeit kriegt, die man vielleicht braucht, wenn man noch jung ist, um sich weiterzuentwickeln, weil dann so viele Sachen zusammenkommen, wenn man das erste Mal im Ausland lebt und so. Ja, was ich ganz gut finde, wenn man dann halt auch vom Verein her nicht jetzt den größten Druck dann direkt am Anfang kriegt, ja.
Das ist echt spannend, weil es ja, ich glaube ja noch angefangen in Dudenhofen, ist ja schon trotzdem ein absoluter Traditionsstandort. Und oft ist es ja gerade an so Traditionsstandorten so, dass da dann sich von Fanseite, weil man sich an vergangene Erfolge erinnert oder was auch immer, irgendwie ein anderer Druck aufbaut. Weißt du das? Ich weiß das ehrlich gesagt gar nicht. Weißt du das? Wer lebt das vor oder wo kommt das her, dass man in Wetzlar so eine Ruhe hat? Ich habe das auch immer genau so empfunden, wenn ich mal bei euch in der Halle zu Gast war.
Ja, also ich glaube einfach, die Leute hier, ja, sie sind schon extrem handballbegeistert, aber ich glaube, die wissen das relativ gut einzuschätzen, dass es halt in der Bundesliga auch nicht ganz einfach ist, da ganz vorne mitzuspielen. Und es ist halt auch so, dass halt in Wetzlar halt, ja, jedes Jahr, jedes zweite Jahr hast du halt fast eine halbe Mannschaft komplett neu wieder zusammen, weil halt viele Spieler immer gehen und viele Spieler kommen wieder neu dazu. Und das ist halt auch nicht ganz einfach. Ich meine, andere Mannschaften können dann über Jahre, ja, haben vielleicht noch ein, zwei Wechsel dabei, aber können sich richtig gut einspielen, und das ist natürlich auch ein Vorteil. Und ich glaube einfach, der Verein hat sich in den letzten Jahren, wieso genau das so ist, kann ich dir auch nicht sagen, aber hat sich halt in den letzten Jahren auch diesen Namen gemacht, dass sie halt eher so ein bisschen auf diesen Ausbildungsverein gehen. Und ich glaube, das hat man sehr, sehr gut nach außen kommuniziert. Und deswegen versteht das, glaube ich, hier auch jeder Fan, wenn junge Spieler neu dazukommen, dass die vielleicht auch ein bisschen Zeit brauchen am Anfang. Und die können das sehr, sehr gut einschätzen. Und ja, ich glaube einfach, das hat sich hier in den letzten Jahren so ein bisschen so dahin entwickelt gehabt. Und ja, ich glaube ja auch, wahrscheinlich auch finanziell, wie das aussieht, kann ich dir auch nicht ganz genau sagen. Aber ist es ja wahrscheinlich auch so, dass du dann hier halt einfach auch mit den Top 6, 7, 8 Mannschaften auch schwer hast mitzuhalten. Aber wie gesagt, wir probieren das dann eigentlich immer in der Mannschaft zu lösen. Und dass wir da halt jetzt wie diese Saison auch mal oben mitspielen können, ja.
Genau. Sag mir noch kurz, bevor wir genau darüber sprechen, eure Saison, vor allem eine überragende Hinrunde gewesen. Du bist ja schon ein bisschen einen anderen Weg gegangen, ne? Also ehrlich gesagt, deine Vertragsverlängerung damals, die kam so in die Zeit rein, wo ich mir so dachte, ja gut, so wie der jetzt gerade spielt und was der an Toren macht, da wird es doch bestimmt Interessenten geben. Aber du hast dich ja entschieden, eine der ganz großen Konstanten da zu bleiben. Warum hat es dich nicht woanders hingezogen? Warum bist du jetzt schon so lange in Wetzlar? Also jetzt schon 4 Jahre und geht ja mutmaßlich auch noch ein bisschen weiter. Das ist ja echt schon eine lange Zeit für ein Sportlerleben.
Ja, schon. Also ich muss dazu auch sagen, ich hatte auch die ersten 2 Jahre nicht ganz einfach, 2 Jahre hier. Wie gesagt, ich bin halt schon ein extremer Familienmensch und ich war schon noch sehr heimatbezogen, und es war am Anfang nicht so einfach für mich, diesen Schritt hier zu machen. Ja, und dann haben mich halt auch ein paar Verletzungen zurückgeworfen gehabt, die ersten 2 Jahre, und ich habe nicht so viel gespielt gehabt, wie ich mich das gerne gewünscht hätte. Und dann, ja, das dritte Jahr war richtig, richtig gut, und dann habe ich ja vorzeitig meinen Vertrag verlängert, weil ich halt auch einfach, ich bin halt ein Mensch, ich muss mich irgendwo wohlfühlen, dass ich meine Leistung auch bringen kann. Und das war bei mir schon immer so. Ich habe ja auch in der Heimat nur in meinem Heimatverein gespielt gehabt, und ich habe mich dann hier entschieden gehabt, weil ja dann auch mit Ben ein neuer Trainer kam, mit dem ich sehr viel gesprochen habe vorher, der mich hier unbedingt behalten wollte. Und ja, ich es halt auch für richtig fand, noch ein paar Jahre hier zu spielen, um ja klar dann auch nochmal den nächsten Schritt zu machen. Aber ja, für mich war damals klar, dass ich jetzt noch, ja, ich habe ja bis 2024 dann verlängert hier, ja, weil ich hier jetzt einfach auch in eine Rolle reinwachsen kann, als Führungsspieler, viel Verantwortung übernehmen kann. Und ja, das hat mich schon auch sehr gereizt, und ja, ich es einfach noch nicht für richtig hielt, den nächsten Schritt jetzt gerade zu machen nach einem Jahr, was ich gut gespielt habe, sondern ja, das ist jetzt noch übers zweite Jahr, was ich jetzt eigentlich auch relativ gut gemacht habe diese Saison, und jetzt auch nächste Saison sicherlich noch ja auch machen möchte, und dass ich dann genug auch konstant bin, ja, um diesen nächsten Schritt vielleicht noch zu machen, ja.
Ja, relativ gut ist gut, was du da sagst. 141 Tore allein, alle aus dem Feld. Also normal, die deutlich mehr haben, sind ja vor allem dann die 7 Meter werfen. Das ist schon mehr als ordentlich, könnte man sagen. Ben Matschke, den hatten wir hier auch schon mal. Da war er allerdings noch bei den Eulen Ludwigshafen, der Trainer, mit denen der ja unfassbare Sachen geschafft hat. Klassenerhalte, die echt so in die Bundesliga-Geschichte ganz vorne mit reingehören. Du hast vorhin schon gesagt, da fragen natürlich die Jungs, die neu kommen, dann auch. Wie ist der Trainer so? Ist ja wahrscheinlich so mit die wichtigste Person. Wie ist Ben Matschke denn so?
Ja, also ich finde, Ben ist einfach ein richtig, richtig guter Typ. Also halt einfach menschlich. Und ich finde, dass ich als Spieler, ich finde das eigentlich immer das Wichtigste, dass du halt als Trainer einen Mensch da hast, ja, der zu seinen Worten steht, der 100% hinter seinem Weg steht. Und ja, das kann ich jetzt in diesem Jahr bald. Was ich jetzt mit ihm zusammen verbracht habe, kann ich das schon bestätigen. Also, er ist ein sehr ehrlicher Typ und bleibt immer ruhig. Ist jetzt nicht so der Trainer, der jetzt mal laut wird. Also das habe ich ganz, ganz selten erlebt, dass er mal richtig laut geworden ist und mit Straftrainings und all diese Sachen. Also gar nicht. Der ist probiert es über andere Wege zu lösen. Er hat ja auch eine Mentaltrainerin mitgebracht, was ich persönlich auch sehr, sehr wichtig finde für uns Spieler, dass wir auch da einen Bezug dazu haben. Also eigentlich immer, wenn wir Zeit haben, auch mal mit ihr zu sprechen, wenn wir Probleme haben, wenn wir vielleicht mal nicht so zufrieden sind. Das gibt es ja immer. Und ich würde einfach auch sagen, dass er einfach ja, ein richtig guter Typ ist und ja auch von der Taktik her unser Spiel hier nochmal geprägt hat, mit ganz vielen verschiedenen Varianten, was wir jetzt nochmal oben drauf spielen können. Und ich glaube schon, wie gesagt, das hat sich jetzt auch so ein bisschen in diesem Jahr entwickelt. Also ganz am Anfang war das auch noch nicht ganz so. Aber das ist ja klar, das braucht auch die Mannschaft und der Trainer ein bisschen Zeit, sich auch zu finden. Aber ich glaube, wie wir momentan spielen, mit einer überragenden 6-0-Abwehr, wir haben eine überragende 5-1-Abwehr, also wir haben zwei richtig gute Abwehrsysteme, was ich finde, viele Vereine gar nicht haben. Und das haben wir dieses Jahr richtig gut gemacht und auch im Angriff sind wir sehr variabel. Und ich glaube schon, dass wir da ihm sehr, sehr viel zu verdanken haben, ja, definitiv.
Kann man, genau, jetzt hast du uns schon echt einen coolen Einblick gegeben. Kann man den so richtig als Handball-Brain bezeichnen? So ein richtiger Taktikfuchs und was alles so dazugehört, würdest du das sagen?
Ich glaube schon. Also ich weiß, dass er extrem verbissen ist. Also der glaube, er nutzt jede freie Minute, die er noch hat. Und das ist echt mal auch eindrücklich, dass er noch zu Hause und Video schneidet und hier wieder sich Sachen anschaut und das könnte man noch spielen. Und also ich glaube, manchmal ist er fast ein bisschen zu verbissen. Also ich habe auch schon gehört, dass ja, dass dann zum Beispiel die Mentaltrainerin oder so ihn auch ein bisschen wieder ja, mach mal locker, Ben, ein bisschen runterfahren muss. Aber ja, ich finde, das sagt ja auch viel aus, dass ihm das sehr, sehr wichtig ist und auch hier der Verein sehr, sehr wichtig ist. Und ja, ich kenne auch keinen Trainer, der so viel spricht wie er mit seinen Spielern, auch persönlichen Gesprächen. Und ich finde das persönlich sehr, sehr wichtig, weil man ja als Spieler dann auch einfach seine ganzen Anliegen, die man hat, ja, mit ihm auch besprechen kann. Und das finde ich schon, ja, ist schon sehr eindrücklich, würde ich sagen.
Finde ich spannend zu hören, weil ich habe ihn auch immer so wahrgenommen, da ist schon immer echt Feuer drin, was ich auch als positiv wahrnehme. Ich mag so emotionale Typen, aber es ist spannend zu hören, dass er das so gar nie, das könnte ja dann auch mal passieren, dass er das auf euch ablädt, wenn ihm der Druck zu viel wird oder so. Aber da hast du ja gesagt, das passiert nicht, da findet er andere Wege. Was ist das so, was man dann mal mit dem Trainer oder auch mit der Mentaltrainerin bespricht? Also ist das so was Banales wie, ey, meine Würfe gehen gerade nicht rein oder keine Ahnung, ich weiß nicht, woran es liegt oder was sind so Sachen, mit denen ihr in der Regel oder du auch zum Trainer oder der Mentaltrainerin geht.
Ja, also ich finde ja allgemein, Handball ist eine unglaubliche Kopfsportart. Also man kann, glaube ich, körperlich topfit sein, aber wenn es im Kopf einfach nicht passt, dann kannst du Spiele spielen, wo du dich selber fragst, was habe ich jetzt eigentlich für eine Scheiße gemacht? Und ich glaube auch bei mir jetzt persönlich, dass ich da halt noch extrem viel auch Potenzial habe, mich noch hier zu verbessern. Weil, ja, ich glaube, das spielt eine richtig, richtig große Rolle in unserer Sportart, das Mentale. Und ja, ich hatte jetzt auch nicht ganz so eine einfache Phase. Ich war ja, vor 2 Monaten ja, hatte ich eine ganz schlimme Magen-Darm-Infektion und war 2 Wochen im Bett und kam dann zurück. Und dann lief es halt nicht ganz so, wie es halt vorher lief und wie ich mir das vorgestellt habe. Ja, und dann bist du das erste Mal so in der Saison so an einem Punkt, wo du so denkst, hey, wieso läuft's denn jetzt nicht mehr und so. Und dann ist schon die erste Ansprechpartnerin dann auch immer ja, die Mentaltrainerin oder eben auch mit dem Ben. Und der dann auch, ja, die dir halt auch sagen, das ist auch normal, das gibt so Phasen. Und ja, dann musst du das halt auch lernen zu akzeptieren. Das ist nicht immer ganz einfach. Aber ich glaube schon, ja, dass du halt immer mal mit Problemen, die du hast, die dich beschäftigen, halt dahin gehen kannst. Wie gesagt, eben auch zum Ben, was ich sehr, sehr wichtig finde. Und ja, sie dir dann auch Ratschläge geben oder Sachen sagen, die du verbessern kannst oder was du jetzt vielleicht gerade brauchst. Und das ist halt schon überragend, würde ich sagen, dass wir das jetzt hier zur Verfügung auch haben.
Du hast es gerade schon so ein bisschen illustriert, wo es vielleicht auch herkam. Ich weiß noch, dass du in der Hinrunde sehr viele Tore geworfen hast, aber auch mit Top-Quoten. Das war eigentlich immer so über 60%, was für ein Rückraumspiel ja schon echt außergewöhnlich ist. Und dann kam dieses eine Spiel gegen Kiel. 0 von 11. Das ist ja wahrscheinlich so
Das
ein
hast du
Ding,
dir
ich
gut
weiß gar nicht.
aufgeschrieben, ja.
Was genau war da los? Also ich habe es leider nicht gesehen, aber ich habe die Zusammenfassung gesehen und mir diese Zahl angeschaut. Das gibt's doch gar nicht, das habe ich von dem ja noch nie. Wobei, von wem hat man das schon mal gesehen? Was ist an so einem Tag los? Hat da einfach der Kopf zugemacht?
Ja, ich glaube, wie gesagt, das war das erste Spiel nach meiner Krankheit und ja. In Kiel auswärts mit einem Niklas Landin im Tor. da habe ich mir dann auch gesagt, ganz ehrlich, das kann halt mal passieren. Ja, sicherlich eine Katastrophequote, aber ich würde sagen, wie gesagt, ich habe das so akzeptiert, das gehört halt auch mal dazu im Sport, dass man dann auch mal solche Quoten hat. Gegen Landin kann man, glaube ich, auch sagen, dass es wahrscheinlich auch schon andere Spieler gab, denen das mal passiert ist und von dem her gesehen, ich habe das jetzt so akzeptiert, das gehört dazu in unserem Sport und das ist krass, eine krasse Statistik, aber ich würde sagen, es ist sicherlich auch nicht das einfachste Spiel, wenn du wieder zurückkommen willst, direkt gegen Kiel zu spielen, auswärts viel mehr kann ich dazu gar nicht sagen.
Aber du hast eigentlich das Wichtige gesagt, weil genau das hätte mich interessiert. Wie geht man denn damit um? Weil ich glaube, das wird jeder mal haben, so ein Spiel, und das ist ja ganz wichtig. Aber da hast du ja schon gesagt, einfach streichen und besonders wegen der Umstände so ein bisschen als Anomalie nehmen, dieses Spiel. Oh Gott, schwieriges Wort. Apropos Kiel, du warst ja jetzt schon auch bei einigen Dingern dabei. Was habt ihr eigentlich, besonders zu Hause, dass ihr den Kielern immer so wehtut?
Ja, also es ist schwierig zu sagen. Hier zu Hause ist halt alles möglich bei uns. Also wir haben einfach ein unglaubliches Publikum hier in Wetzlar und eine richtig, richtig geile Halle, würde ich sagen. Und bei den Topspielen ist sie halt immer rümpelvoll und ich glaube schon, dass mittlerweile eigentlich alle Gegner in der Bundesliga hier nicht gerne hier hinkommen, weil sie alle wissen, dass egal welche Gegner das kommen, dass hier alle verlieren können mittlerweile. Und in den letzten Jahren sind wir wahrscheinlich auch schon so ein bisschen, weil wir halt dann Kiel auch geschlagen haben hier zu Hause, so ein bisschen zum Angstgegner geworden von ihnen, vor allem hier in der Italarena, in der Buderus Arena, Entschuldigung. Und ich denke mal, dass die auch nicht gerne hier hinfahren jetzt in den letzten Jahren. Und weil es halt in der Bundesliga halt trotzdem extrem ausgeglichen ist. Also das sagen ja auch viele dann immer, wieso die Bundesliga auch die stärkste Liga ist, weil einfach jeder Gegner kann jeden schlagen. Und wie gesagt, ich weiß nicht genau, woran das liegt, aber wir sind natürlich auch immer extrem motiviert, wenn hier die besten Clubs hier hinkommen und wollen die unbedingt hier auch zu Hause schlagen.
Doch wieder viel Kopfsache wahrscheinlich, ne?
Und ich denke, das ist für Kiel auch nicht so einfach im Kopf, definitiv.
Ja, genau, genau.
Das hat alles mit dem Kopf zu tun in unserem Sportart, das ist definitiv so, ja.
Ja. Gibt es denn für dich, gibt es so ein absolutes Highlight? Ich weiß nicht, wo du irgendwie sagst, boah, das erste Mal in Kiel oder Flensburg oder SAP Arena, gibt ja so viele große Arenen. Sticht für dich irgendwas raus von den Auswärtshallen?
Ja, also ich finde, es gibt eigentlich, jede Halle hat irgendwie was Spezielles in der Bundesliga. Aber ich glaube schon, also die beste Erinnerung, was ich habe jetzt in die Zeit hier in Deutschland, ist schon der Sieg auswärts in Kiel damals. Das war, glaube ich, vor 2 Jahren, als wir da mit 7 Toren gewonnen haben. Und das ist dann schon eindrücklich, wenn dann Spieler in die Kabine reinkommen, die schon seit 12, 13 Jahren in der Bundesliga spielen und sagen so zu dir als junger 23-Jähriger, Renny, genieß das mal, weil ich habe gerade das erste Mal in meiner Karriere hier gewonnen.
Ja.
Weil
ja.
Früher bist du da hingegangen und hast gewusst, wenn du mit 10 Toren verlierst, dann hast du eigentlich ein gutes Spiel gemacht. Und ich so, krass, wir haben gerade mit 7 Toren gewonnen. Und ich glaube schon, dass das somit das eindrücklichste Spiel war bis jetzt hier in Deutschland. Und das war schon sehr, sehr, sehr cool, weil es, glaube ich, auch ein Rekord war, damals irgendwie mit 7 Toren in Kiel zu gewinnen. Das heißt, glaube ich, das letzte Mal, keine Ahnung, vor 50 Jahren gegeben, ich weiß es nicht.
Ja.
Und das war schon ein richtig, richtig geiles Erlebnis, würde ich sagen.
Ja, echt epochal. Lass ein bisschen über die aktuelle Saison noch sprechen, Lenny. Ihr habt eine Wahnsinns-Hinrunde gespielt, da hat man sich die ganze Zeit gefragt, was machen die denn da oben? Man hätte doch gedacht, die brauchen jetzt nach Kai Wandschneider erstmal so ein bisschen sich neu aufzustellen. Warum lief das in diese Saison rein so unglaublich gut?
Ja, ist auch eine schwierige Frage, würde ich sagen. Also kann man sich manchmal selber gar nicht so erklären. Also ja, wir hatten, glaube ich, direkt am Anfang der Saison ein schweres Auftaktprogramm gehabt und wussten so ja nicht so recht, wie wir auch stehen. Wie gesagt, wir hatten auch wieder ein paar neue Spieler dabei gehabt und ein neuer Trainer, das ist auch immer ein Riesenunterschied. Und wir wussten ehrlich gesagt selber gar nicht so, wo wir jetzt eigentlich stehen. Wir haben eigentlich eine gute Vorbereitung gespielt gehabt, aber das ist ja dann immer schwierig. Und dann haben wir uns irgendwie in der Vorbereitung, also in der Vorrunde, Entschuldigung, halt so ein bisschen in diesen Flow reingespielt. Wie gesagt, dann auch wieder viel Kopfsache. Also es lief halt einfach und wir haben richtig, richtig gut gespielt, vorne wie hinten, wie auch im Tor. Und ja, dann haben wir halt einfach vor allem dann auch zu Hause hier eine richtige Festung aufgebaut und haben hier eigentlich alle, die kamen, haben wir geschlagen. Und auswärts haben wir dann auch mit der Zeit ganz gut gespielt, hatten wir am Anfang noch ein bisschen Mühe. Ja, und dann muss man halt auch sagen, dass halt vielleicht auch andere Mannschaften, die vielleicht ja auch bis vielleicht ein bisschen vorgesehen waren, dass sie diese Plätze 4, 5, 6 da belegen, die vielleicht auch ein bisschen zu viel gepatzt haben und wir das dann auch richtig gut ausgenutzt haben. Und ja, das würde ich sagen, ist schon, war schon überragend. Also diese Vorrunde war schon auch echt, hat echt Spaß gemacht zu spielen, ja.
Ja, das glaube ich, das glaube ich. Genau, das, ich glaube, am Anfang waren es direkt so Berlin, Magdeburg und so.
Genau,
Da
genau.
wurden dann erstmal keine Punkte geholt, aber gefühlt
Genau.
so im Herbst seid ihr dann in so einen unfassbaren Flow und wart ja immer so Rang 5, 6 da in der Verlose. Wie geht ihr es jetzt an? Drei Spiele sind es noch. Platz 6 könnte ja auch reichen für einen internationalen Wettbewerb. Weiß man alles noch nicht so genau, je nachdem, wie das mit dem Ausschluss der russischen Mannschaften kompensiert wird, sozusagen. Habt ihr darüber gesprochen? Ist Europa ein Ziel oder was nehmt ihr euch jetzt vor? Wie wollt ihr es ins Ziel bringen, die Saison?
Ja, also es ist das erste Mal seit 4 Jahren, seit ich hier bin, wo wir uns schon ein bisschen jetzt ein Ziel gemacht haben, muss ich schon sagen. Also vorher hieß halt eigentlich immer so, ja, wir wollen halt so ins Mittelfeld und ja, nicht absteigen, was ich ja immer fand, mit unserer Mannschaft über Abstieg zu reden, ist ja eine Frechheit eigentlich. Aber ja, jetzt sind wir da oben dabei und ich glaube, jetzt haben wir noch 3 Spiele. Ich finde auch 3 machbare Aufgaben, muss man ganz ehrlich sagen. Und ja, wir würden sehr, sehr gerne als Mannschaft und als Verein jetzt auch nächstes Jahr europäisch spielen. Ich fände das richtig geil. Das wäre für uns als Mannschaft, würden uns das nochmal weiterbringen. Und definitiv, also wie gesagt, die 3 Spiele jetzt hoffentlich alle noch gewinnen. Und dann bin ich auch der Meinung, dass es vielleicht sogar mit Platz 5 ganz gut aussehen würde.
Da müsste Göppingen noch ein bisschen patzen. Genau, ihr
Ja.
habt Leipzig, das ist schon gespielt, wenn ihr jetzt sozusagen das hört, weil wir genau die eine Woche vor Erscheinen dieses Podcasts aufnehmen, dann noch Melsungen und Minden sind noch da. Also
Genau.
du versprichst uns 6 Punkte im Endspurt.
Ja, versprechen tue ich es nicht. Also das ist immer schwierig im Handball sowas zu versprechen. Aber das ist sicherlich unser Ziel. Also ich glaube auch in Melsungen. Also das ist Derby bei uns. Und klar, wir haben die dieses Jahr hier zu Hause geschlagen. Die wollen, haben sicherlich noch eine Rechnung offen mit uns. Aber ja, wir sind eine gute Mannschaft und wir sind jetzt wieder gut drauf, finde ich. Und ich bin der Meinung, dass wir da auch gute Chancen haben, das Spiel zu gewinnen. Und das letzte Spiel gegen Minden, das wird auch richtig, richtig schwierig, weil es bei denen wahrscheinlich auch noch um alles gehen wird, aber bei uns ja dann wahrscheinlich auch. Und von dem her gesehen, ja, ich bin gespannt, wie es jetzt kommt, wie wir das aufnehmen, weil es ja für uns auch ein bisschen eine neue Situation ist, dass es jetzt einfach am Schluss von der Saison mal noch um was geht, weil die letzten Jahre war es halt immer so, dass am Schluss eigentlich schon im Mittelfeld dann alles entschieden war. Das war ja noch zwischen Platz 9 und 11 meistens. Und jetzt sind wir da oben und jetzt wollen wir es, glaube ich, schon packen, mal europäisch zu spielen, würde ich schon sagen, ja.
Sehr geil. Und spannend zu hören, dass du, war das immer so ein bisschen das Understatement von Kai Wandschneider, dass du sagst, warum sollte man denn hier vom Abstieg irgendwie reden? Der kam ja immer eher so aus der Richtung, dass er
Ja.
immer, glaube ich, auf die Bremse getreten hat, ne?
Ja, ich glaube, der Kai hat es auch ein bisschen gemacht, um den Druck von sich und von der ganzen Mannschaft ein bisschen auch zu nehmen. Und das ist auch verständlich. Also ist natürlich schon immer einfacher, wenn man sagt vor der Saison, ja, man, und das war ja auch richtig so, dass man halt nichts damit zu tun haben will, weil es ist ja nie einfach. Also man sieht ja auch andere Mannschaften, wie jetzt zum Beispiel Stuttgart, die jetzt dieses Jahr immer so ein bisschen da unten mitspielen. Und man kann
Genau.
schon schnell mal da unten reinrutschen, wenn man mal eine Phase spielt, ja, wo es halt nicht läuft, die ein bisschen länger geht. Und dann kann es ganz gut sein, dass man mal da unten mitspielt. Und dann ist es, glaube ich, auch nicht einfach, da wieder rauszukommen. Und
Ja.
ich hatte zum Glück
Hannover
jetzt,
war auch so, ne?
genau,
Sehr
Hannover
zäher
auch.
Saisonstart, die hätte man auch nicht so weit oder
Genau.
sieht man nicht so weit unten eigentlich, ja.
Genau. Und ich hatte eigentlich jetzt zum Glück noch nie die Situation, dass ich da unten drin war mit Wetzlar. Aber ich glaube, das war vor allem auch deswegen, weil man halt auch ein bisschen den Druck dann von der Mannschaft und auch vom ganzen Verein nehmen wollte, dass man das so gesagt hat. Aber ich habe halt in meinem Inneren immer das Gefühl gehabt, dass wir eigentlich, ja, eigentlich nicht über diese Themen sprechen sollten, sondern über diese Themen sprechen, dass wir eine richtig gute Mannschaft zusammen haben und ja, dass wir auch mal ein bisschen weiter oben mitspielen können. Wie gesagt, um diese europäischen Plätze und dass es jetzt dieses Jahr gelingt, ist natürlich überragend. Also, oder bis jetzt gelungen ist, ist natürlich super cool, ja.
Ja. Du hast es ja vorhin schon mal einen Einblick gegeben, wie er arbeitet, Ben Matschke. Wie war so dieser Übergang nach dem Kai Wandschneider? Der wurde ja echt verehrt. Also ich weiß noch, ich war beim letzten Spiel da, habe noch mal kurz vor der Halle mit ihm gequatscht. Da kamen noch mal so zwei, drei ältere Fans und meinten, na, das können wir gar nicht verstehen. Wie kann man denn so einen Trainer gehen lassen? Also die haben den ja echt alle geliebt ohne Ende. Wie war für dich so der Übergang von so einem, ich sage jetzt mal, Mentor, fast Vaterfigur, Wandschneider zu so einem, darf man auch junger Wilder zu Ben Matschke sagen? Ich sag's jetzt einfach mal.
Ja, ich glaube schon. Nee, also es klar, das war ein Riesenunterschied. Also ich glaube, der Verein hat sich damals halt entschieden gehabt, nach glaube ich 10 Jahren Kai Wandschneider mal was anderes zu machen. Und ja, das war schon auch überraschend am Anfang, die Nachricht, muss ich sagen. Ich hätte es auch nicht, hätte auch nicht hundertprozentig damit gerechnet, dass das passiert, weil ja, Kai hier halt schon eine richtig geile Arbeit auch gemacht hat, definitiv. Aber ich glaube, als Verein ist es auch verständlich, dass man nach 10 Jahren mal was Neues haben möchte, wenn man es von dieser Seite sieht. Und ja, ich glaube, mit Ben hat man dann, ja, wie gesagt, halt komplett eigentlich das Gegenteil verpflichtet, einen jungen Trainer. Und ja, es ist halt schon, ja, es ist halt schon ein Unterschied. Also ich glaube, Kai ist ja noch ein bisschen halt von dieser alten Trainerschule halt noch so ein bisschen altmodischer, würde ich sagen, was aber überhaupt nicht negativ ist. Und Ben ist halt eher so ein bisschen von dieser jungen Generation jetzt, die sehr so auf diese ganzen Technik-Sachen setzt und auf Videoanalyse und das alles Mögliche analysieren und Statistiken hier und her und was auch sehr, sehr spannend ist. Und ich glaube schon, dass es halt ein Riesenunterschied ist, die beiden. Aber ich glaube, beide Trainer, finde ich jetzt auch nach einem Jahr mit dem Ben, sind einfach unglaublich gute Typen. Und richtig, richtig gute Trainer beide, definitiv.
Du hast es ja vorhin schon gesagt, es gab auch mit dir ein Gespräch natürlich mit Ben Matschke, der offensichtlich eh ein großer Kommunikator ist. Und du hast damals gesagt, da kommt so ein Trainer mit Leidenschaft hier richtig was aufzubauen. Worüber habt ihr denn so gesprochen? Erklärt der dir deine Rolle auf dem Feld oder deine Rolle in der Kabine oder was war so der Inhalt des Gesprächs zwischen dir und Ben Matschke?
Ja, das möchte ich jetzt hier auch nicht alles rausplappern, was da ist. Das ist auch zum Teil dann ein
Musst du auch
paar
nicht,
ganz
nur das, was du
persönliche Sachen,
rauslassen
aber das
willst.
ist klar. Aber das ist, da wird dann schon über Sachen gesprochen halt, weil es für mich halt auch einfach wichtig ging, weil, wie ich ja vorher schon gesagt habe, bei mir ging es damals auch um eine vorzeitige Verlängerung. Der Verein also wollte mich unbedingt hier behalten und ich habe dann gesagt, ja, aber ich würde halt gerne, bevor ich das mache, auch mal zwei, dreimal mit dem Ben sprechen, was er überhaupt für einen Plan hat mit mir. Und dann sind wir da zusammengesessen und dann hat er mir, ja, wollte ich natürlich ihn fragen, ja, wie gesagt, was du für einen Plan hast mit mir die nächsten paar Jahre, wenn ich hier bleiben soll. Und ja, habe das Gespräch einfach auch ein bisschen genutzt oder wir haben das beide genutzt, um uns ein bisschen kennenzulernen und ob wir überhaupt auf der gleichen, wie sagt man,
Wellenlänge.
Wellenlänge sind. Und ich glaube, das hat von Anfang an bei uns sehr, sehr gut harmoniert. Und ich war von seinem Plan sehr überzeugt, was er mir gesagt hat, was er mit mir plant, was er mit dem Verein plant, wo wir hinwollen. Und ich glaube schon, ja, dass mich das dann schon sehr überzeugt hat und dass das natürlich auch mit ein Grund war, dass ich dann hier nochmal überhaupt vorzeitig verlängert habe, ja.
Gab es denn noch andere, die schon mal angefragt haben, ob du nicht dahin kommen möchtest?
Ja, das gab schon, ja. Also klar, ich glaube, das ist normal, wenn ein Vertrag dann auch ausläuft, dass dann auch andere Mannschaften gibt, die natürlich Interesse haben. Aber ja, wie gesagt, Ich fühle mich hier sehr wohl und das hat mich dann auch sehr überzeugt und dann war das für mich hier jetzt erstmal noch zu bleiben, glaube ich, auch der richtige Schritt, definitiv.
Ist ja schönerweise für Wetzlar und auch schönerweise für dich noch ein bisschen hin. 2024, 2 Jahre sind es noch. Gibt es für dich irgend so einen Traum? Gibt es irgendeinen Verein, wo du sagen würdest, boah, das wäre schon schwer zu widerstehen? Oder was könnte so der nächste Schritt 2024 sein? Oder ist es auch vielleicht für immer Wetzlar?
Ja, das ist, also ich glaube schon, dass ich das ganz fest auch in meinem Kopf habe, dass ich halt erstmal auch weiß, dass ich auf diesem Niveau weiterspielen muss, was ich spiele. Ja, das ist sehr, sehr wichtig, weil ja, diese Konstanz hat mir in den letzten Jahren vielleicht manchmal noch so ein bisschen gefehlt. Da möchte ich mich ja auch noch ganz klar verbessern, dass ich halt meine Leistungen, wie gesagt, konstant über die ganze Saison bringe. Und dann glaube ich schon, dass es, also für mich der nächste auch logische Schritt sein muss, halt noch zu einem Verein zu wechseln in der Bundesliga oder im Ausland, der halt ja vielleicht auch Champions League spielt. Und ja, so in einem Top-Verein in der Bundesliga wäre natürlich schon ein Riesenziel von mir, dann auch noch zu spielen, ein paar Jährchen. Und das wäre schon richtig, richtig cool. Aber wie gesagt, ich habe jetzt offiziell hier noch 2 Jahre, um mich noch wieder weiterzuentwickeln. Nächstes Jahr haben wir eine richtig junge Mannschaft zusammen, ganz, ganz jung. Und ich bin einer der Führungsspieler hier und ist auch eine neue Rolle für mich. Und ich möchte hier auch noch ein bisschen in diese Rolle reinwachsen. Und dann glaube ich schon, dass es dann auch der nächste logische Schritt sein muss, auch ja, noch so zu einem Verein zu wechseln, ja, die halt oben mitspielen, ja.
Ja. Das heißt, such dir einen der großen 4 aus. Kiel, Flensburg, Magdeburg, Berlin. Wer soll am liebsten anrufen?
Ja, das ist sehr schwierig. Also ich möchte jetzt, glaube ich, hier nicht einfach einen Verein auswählen, weil ich finde alle Top-Mannschaften in Deutschland, finde ich alles sehr, sehr interessante Vereine, die ja, die einen richtig guten Job machen seit Jahren. Also da oben mitzuspielen ist nicht einfach, definitiv. Und die spielen alle so konstant immer da oben mit. Und deswegen finde ich alles sehr interessant, definitiv. Möchte mich da jetzt nicht einigen auf den Verein.
Ja, alles gut. Ich versuche dich ja nur ein bisschen zu locken, aber ich glaube, du hast uns einen sehr coolen Eindruck gegeben, wie du so deine Karriere weiter denkst. Und darum geht es ja im Endeffekt auch, das so ein bisschen zu verstehen, was für dich als nächstes ansteht. Lenny, jetzt bist du ja mein letzter Gast hier, bevor die Saison dann zu Ende ist. Wenn alles klappt, werde ich mit Andy Schmid dann nochmal eine Nachlese der Saison machen. Du darfst jetzt nochmal tippen. Was glaubst du denn? Also gut, Magdeburg wird sich Platz 1 nicht mehr nehmen lassen, oder? Oder gehst du da von was anderem aus?
Ich gehe auch nicht davon aus. Also ich denke jetzt, ja, sehr, sehr schade auch für Sie und für den deutschen Handball, dass Sie jetzt im EHF-Pokal das Finale verloren haben. Das hat mich echt, ich habe das Spiel gesehen, es hat mich echt auch richtig so, ja, ich fand es richtig schade auch für die, weil die eine unglaubliche Saison gespielt haben und jetzt, glaube ich, zweimal auch schon im Pokal das Finale verloren haben. Aber deswegen wünsche ich mir jetzt auch umso mehr, weil ich Sie echt fand, dass sie über die ganze Saison hinweg die konstanteste Mannschaft waren, dass sie das Ding jetzt nach Hause holen, dass sie diesen Titel haben und das würde ich denen schon sehr auch gönnen, würde ich sagen. Also ich glaube schon, dass die das jetzt auch nicht mehr sich nehmen lassen, definitiv.
Ich muss Sie mal aus Spielersicht jetzt noch fragen. Da reißt du natürlich bei mir wieder eine Wunde auf. Ich muss dazu sagen, es gab natürlich, es ist nie nur eine Entscheidung und es gab auch noch andere Gelegenheiten für Magdeburg, das Ding zu gewinnen und so. Aber dass dieses letzte Tor in die Verlängerung erstmal zeitlich irgendwie sehr knapp gewirkt hat, aber vor allem, der stand doch glasklar im Kreis. Ich ehrlich gesagt, das war mein erster Blick. Ich habe da gar keine Wiederholung für gebraucht. Ich konnte das nicht fassen. Hab den Schiedsrichterexperten nochmal gefragt, unseren von Sky, Frank Wenz. Der hat gesagt, das kann man leider nicht reviewen, sondern nur, ob die Zeit passt. Ich weiß nicht, wie hast du das gesehen? Also ich war da ein bisschen fassungslos, ehrlich gesagt. Das war ja nicht nur eine Fußspitze, das war ja der ganze dicke Fuß im Kreis.
Ja, ich finde es halt immer schwierig, öffentlich dann über Schiedsrichterentscheidungen zu meckern. Also ich kenne die zwei
Das
Schiedsrichter auch
ehrt
ganz
dich.
gut. Das sind beide Schweizer. Deswegen ist es vielleicht für mich nochmal ein bisschen schwieriger. Aber ich verstehe das zu 100%. Also ich habe das natürlich auch gesehen, weil sie haben sich ja dann die Szene auch nochmal angeschaut, weil ob es halt zeitlich gepasst hat. Und dann dachte ich halt, ja, vielleicht sehen sie es ja da nochmal in der Wiederholung, dass der eigentlich ja, einen guten Fuß da im Kreis drin steht. Aber ja, leider haben sie es halt dann aus Sicht von Magdeburg nicht gesehen gehabt. Und ja, ich glaube auch als Schiedsrichter ist es nicht immer ganz einfach, diese Spiele dann zu pfeifen. Das ist eine große Herausforderung. Aber ja, ich fand auch, dass es ja vielleicht Magdeburg auch ganz am Schluss ja auch ein bisschen selber in der Hand hatte. Aber ja, so ist Handball, da kann sich dann viel verändern nochmal am Schluss. Und ja, leider ging das Ding dann rein und die Schiedsrichter haben es nicht gesehen. Und ja, es tat mir schon auch leid für Magdeburg, dass sie dieses Ding nicht geholt haben. Aber ja, deswegen hoffe ich jetzt umso mehr, dass sie sich die Meisterschaft jetzt holen können, ja.
Genau. Könnte schon soweit sein, bevor es dann ist, ne? Aber genau, also
Genau.
morgen könnte es ja schon soweit sein, logischerweise, ne? Ja, klar.
Ja.
Wenn sie morgen ihr Spiel gewinnen. Genau, und das soll auch, du hast es völlig richtig gesagt, das soll auch nicht in der Art Schiedsrichter-Bashing hier
Nee, alles
umschlagen. Die müssen in jedem Spiel so sackviele, schwere Entscheidungen treffen. Alles gut in dem Fall. Das ist halt bitter, dass das nicht, dass man das nicht überprüfen kann, sozusagen, dass das nicht Gegenstand von diesem Videobeweis ist. Lenny, wie tippst du es dann weiter? Bleibt Kiel auf 2, die Füchse 3, Flensburg 4, so sieht es ja gerade ein bisschen aus. Gut, du musst natürlich sagen, dass Wetzlar noch an Göppingen vorbeigeht auf 5, ne? Ist das
Ja,
deine
also ich
Abschlusstabelle?
muss dir ehrlich sagen, ich habe mich jetzt gar nicht so damit befasst, wie es vor uns aussieht. Also ich habe mich jetzt mehr befasst, dass wir halt noch die Punkte unbedingt brauchen, um am Göppingen vorbeizuziehen.
Okay, ja.
Und ja, wie es schlussendlich hinten dran aussieht, klar, also ich finde auch, Berlin spielt ja eine überragende Saison, muss man sagen, echt. Und klar, mag ich das denen auch gönnen, wenn sie nächstes Jahr, glaube ich, dann Champions League sogar spielen können als Platz 3. Und ich bin auch der Meinung, dass Kiel der Platz 2 behalten wird. Das ist eigentlich auch klar, denke ich. Ja, Füchse und Flensburg, weiß ich jetzt gar nicht den Punktunterschied genau auswendig. Aber
Sind genau immer 2. Also Kiel
sind
hat
auch
2
zwei.
vor Berlin und die haben dann 2 vor
Kommt
Flensburg.
dann auch ein bisschen
Genau.
darauf an, was sie jetzt genau für ein Restprogramm haben. Wie gesagt, da bin ich jetzt zu wenig gut informiert. Ich glaube, zwischen Flensburg und Berlin kann es nochmal so ein bisschen rumgehen. Hier, wer Platz 3 und 4 kriegt und dann hoffentlich steht am Schluss auf Platz 5, das ist das Wichtigste, die Haske Wetzlar.
Sehr schön, sehr schön. Flensburg-Berlin am letzten Spieltag oder Berlin-Flensburg ist es dann, aber
Ah
das wird
ja.
spannend. Die haben sich am letzten Spieltag im direkten Duell. Also da könnte man es aus Flensburger Sicht nochmal ziehen, die
Genau.
2 Punkte, die man braucht. Ja. Sehr schön. Lenny, dann wir machen ein kurzes Päuschen. Vielen Dank schon mal für die ganzen Eindrücke. Ihr kriegt nochmal einen kurzen Werbehinweis in Sachen ja, ausgewogene Ernährung und so. Und dann hören wir uns gleich wieder und gehen mal so ein bisschen ab der Jugend die ganze Karriere des Lenny Rubin durch. Es sind ja ausnahmsweise mal nur 2 Vereine. Ich weiß gar nicht, ob wir das hier schon mal hatten. Bis gleich. Ja, sorry, ich weiß, es ist unhöflich hier. Essen und Trinken im Podcast macht man eigentlich nicht. Aber ich hatte meine Tagesration AG1 heute noch nicht. Deswegen musste ich jetzt. Warum nehme ich das? Ich hatte ja mal einen Vitamin D-Mangel. Da war ich sowas von müde, obwohl ich 10 Stunden geschlafen habe. Das war echt irre. Und ja, da habe ich angefangen, mich ein bisschen mit so Ernährung, was braucht der Körper eigentlich so auseinanderzusetzen. Und seitdem nehme ich AG1, weil es ist total unkompliziert. Einfach nur einen Löffel in den Shaker, einmal schütteln und trinken. Das ist mir ganz wichtig, weil ich jetzt keinen Bock hätte, da ein riesen Bimborium zuzumachen. Und für mich, ich fühle mich einfach safe und gut mit AG1. Deswegen nehme ich das. Was ist drin? Folat, Niacin, Pantothensäure, Riboflavin. Das kennt ihr wahrscheinlich eher als Vitamin B2, aber auch die anderen wichtigen B-Vitamine, B12 und B6, sind mit drin. Und schwuppdi, wenn ihr das nimmt, dann war es das mit Müdigkeit und Ermüdung und so. Ist ja ein Pulver, deswegen nimmt es der Körper total leicht auf. Hilft euch einfach bei der täglichen Nährstoffversorgung. Guckt, dass ihr da safe und gut aufgestellt seid. Am besten, ihr holt es euch einfach im Abo, dann kriegt ihr es einfach jeden Monat frei Haus. Könnt ihr aber auch selber anpassen, wann, wie oft das genau und wie viel geliefert werden soll. Ihr könnt es aber auch übrigens nur einmalig bestellen. Aber unseren kleinen Bonus, den erkläre ich euch gleich nochmal, den gibt es nur im Abo und ihr könnt es ja einfach mal ausprobieren, weil Athletic Greens hat die 60 Tage Geld-Zurück-Garantie. Also für alle Hand aufs Harz-Hörerinnen und Hörer. exklusiv, einen kostenlosen Jahresvorrat Vitamin D3 und 5 Travel Packs, wenn ihr euch ein AG1 Abo holt. athleticgreens.com/handaufsharz. Da kriegt ihr alle Infos. Link ist auch in den Shownotes. athleticgreens.com/handaufsharz. Lenny, in Dormagen hat das ja alles angefangen, ne? Weil dein Vater dort Handballer war. Ich weiß jetzt nicht, was sind so deine ersten Erinnerungen? Sind die dann schon wieder in der Schweiz oder hast du noch irgendeine deutsche Erinnerung aus der ganz frühen Zeit?
Also ich habe gar keine deutsche Erinnerung mehr, leider. Nee, also ich bin da 1996 auf die Welt gekommen. Und mein Vater ist dann 97 schon wieder zurück in die Schweiz. Er war nur 2 Jahre leider in Deutschland.
Ah, okay. Ach, das war nur ein
und,
Jahr.
Und ich habe da nur ein Jahr dann gelebt. Und an die Zeit habe ich echt gar keine Erinnerung mehr, ja.
Ja, klar. Das macht bei einem, ich wusste jetzt gar nicht mehr genau, wie das war. Wie war denn die Karriere deines Vaters? War der die ganze Zeit in der Schweiz, dann kurz mal Deutschland, dann Schweiz zurück? Oder wo hat er noch gespielt?
Ja, der war da auch so ein Typ, ähnlich, würde ich sagen, wie ich, der halt sehr heimatverbunden war und war ja ein sehr, sehr erfolgreicher Handballspieler in der Schweiz. Also hat ja auch die drittmeisten Länderspiele gemacht in der Geschichte. Und hätte eigentlich auch die Möglichkeit gehabt, viel früher schon auch ins Ausland zu gehen, aber hat sich halt immer dafür entschieden gehabt, in der Heimat zu bleiben, in der Schweiz. Und hat dann eigentlich am Schluss seiner Karriere, ich glaube, das war mit so 33, es hat er dann den Schritt nochmal nach Deutschland gemacht, 2 Jahre zu Dormagen damals. Und ist dann wieder zurück in die Schweiz mit der Familie. Und war halt, ja, wie gesagt, so ein bisschen ähnlich wie ich, dass er halt sehr heimatverbunden war und auch gerne am gleichen Ort ein bisschen geblieben ist. Und ihm war das damals auch wichtig, dass er halt einfach auch, ja, dann auch gut gespielt hat.
Wie war das für dich? Kann ja sehr unterschiedliche Ausprägungen haben. Gibt ja so einige so Vater-Sohn-Gespanne. Wir hatten neulich Sander Sargosen da, der erzählt hat, wie sehr ihn sein Vater von Anfang an geprägt hat. In Deutschland so ein bisschen die Geschichte ist ja Bennett Wiegert und sein Vater, der ja aus dessen Schatten er sich irgendwie so erstmal ein bisschen rausspielen musste, der eine echte Ikone war. Wie war das bei dir? Hast du irgendwie mal den Druck dieses Namens, sage ich mal, irgendwann mal gespürt?
Ja, schon ziemlich früh, würde ich sagen. Also direkt schon halt bei den Junioren. Also die haben halt dann schon gewusst, die sich halt mit diesem Sport beschäftigen in der Schweiz, dass ich halt der Sohn bin von Martin Rubin. Und da habe ich dann schon auch, ja, bemerkst du dann natürlich als junge Spieler, wieso werde ich jetzt hier so angeschaut oder wieso spricht man jetzt über das und das, und das war nicht immer ganz einfach, muss ich sagen, weil es dann auch der Druck halt ein bisschen da war, ja, der war ja auch mal gut, dann wirst du bestimmt auch gut und du musst auch so spielen und das und ganz immer so einfach war es nicht, würde ich sagen, aber es hat ja auch seine Vorteile schlussendlich, also ich konnte mir dafür auch ganz viele Tipps dann von ihm holen, die sich andere Spieler oder junge Junioren dann nicht holen konnten, wie ich damit umzugehen habe. Und das hat mich auch schon, würde ich sagen, geprägt ein bisschen.
Wurdest du mal ein bisschen, hast du das Gefühl, du wurdest mal ein bisschen härter angepackt oder so, als der Sohn der Legende?
Vielleicht schon auch. Also in Junioren würde ich schon sagen, dass es vielleicht ein bisschen so war, ja, manchmal. Und ich bin ja dann auch, also er war ja auch mein Trainer dann die letzten Jahre, als ich in Thun gespielt habe. Und ich fand, dass wir das da auch beide zusammen, weil es halt auch nicht einfach für ihn war, dann ganz gut gemacht haben. Er ging dann auch zur Mannschaft, bevor ich dahin gewechselt bin, ob das für alle auch okay ist, wenn wir das so machen. Und wenn sie das Gefühl haben, dass er mich irgendwie jetzt bevorzugt, dann sollen sie es unbedingt sagen. Und ich fand eigentlich, dass er das Gegenteil war, was ich auch gut fand. Also ich musste eigentlich immer dann ein bisschen mehr machen als alle anderen. Er hat mich da schon ein bisschen, ein bisschen strenger behandelt als vielleicht die anderen Spieler. Aber das fand ich schlussendlich dann auch wichtig und auch richtig so, dann, dass wir das so gut gemacht haben, ja.
Und stimmt es, dass ihr wirklich so eine Trennung gemacht habt? Also wenn es irgendwas Sportliches zu besprechen gab, was nicht so lief, dann war das nicht irgendwie zu Hause, sondern habt ihr euch, wie man es mit einem anderen Spieler machen würde, außer Haus in einem Café oder so getroffen?
Ja, genau so war es tatsächlich. Also klar, wir haben auch zu Hause viel über Handball gesprochen, über die Spiele, das ist ja auch normal. Aber haben das schon auch probiert vor meiner Schwester und meiner Mutter so ein bisschen dann die ganze wichtigen Gespräche, dass sie jetzt nicht alles mitbekommen müssen, was da dann läuft und nicht, dass wir noch Streit haben zu Hause. Nein, aber das ist schon so. Also wir haben uns dann auch öfters mal einfach, wir sind zusammen, weil ich habe ja auch zu Hause gewohnt noch, dass wir dann zusammen weggefahren sind, irgendwo in einen Café. Und dann haben wir zusammen Kaffee getrunken, haben mal ein bisschen gesprochen, was ich verbessern kann, was ich mir vielleicht von ihm wünsche. Und das war schon auch eine ganz, ganz spannende, aber auch eine richtig coole Zeit da, ja, definitiv.
Sehr cool, sehr cool. Du hast ja aber erst relativ spät angefangen, ne? Du warst ja eigentlich dem Fußball verfallen.
Ja, als Kind wollte ich unbedingt Fußballprofi werden. Also war das mein größtes Ziel und habe richtig, richtig viel trainiert gehabt als Fußballspieler. Und war auch nicht ganz so schlecht. Also war dann auch beim FC Thun, das ist so, das kommen dann so die meisten Talente aus der ganzen Region, kommen dann dahin, die besten, und war da eigentlich schon dabei.
Die spielen auch erste Schweizer Liga, oder?
Ja, nicht mehr leider.
Ich
Die spielen jetzt
Ach,
nicht mehr.
sind die
Seit 2 Jahren
abgestiegen?
spielen die jetzt zweite Liga in der Schweiz. Aber die
Ah,
waren ganz lange,
okay.
waren die ganz lange in der ersten Liga, ja, genau. Und ja, dann hat es mir einfach irgendwie, ich weiß nicht mehr genau wieso, es hat mir nicht mehr so Spaß gemacht. Ich glaube, ich hatte auch einen Trainer gehabt, der dann irgendwie ganz speziell war auch zu mir und auch der mir so ein bisschen der Spaß am Fußballspielen so ein bisschen verloren hat. Und ja, dann bin ich zum Handball gekommen durch meinen Vater natürlich, der dann gesagt hat, ja, aber es wäre schon gut, wenn du jetzt kein Instrument spielen willst, was ich nie wollte, dass du noch ein bisschen Sport machst. Und dann habe ich gesagt, ja gut, was soll ich machen? Und dann hat er gesagt, geh doch einfach mal ins Handballtraining, wenn du möchtest. Und dann bin ich mal so in ein Schnuppertraining und von Anfang an hat es mir mega, mega gut gefallen. Und die Trainer haben dann auch gesehen, dass ich ein bisschen Talent habe. Und dann ja, bin ich dann ja, schlussendlich dabei geblieben.
Aber das ist ja eigentlich krass, ne? Weil dein Vater hat bis 2000 ungefähr gespielt und wurde ja dann, aber der hat ja direkt als Trainer weitergemacht, ne? Also der war ja eigentlich immer im Handball drin. Warst du da dann gar nicht automatisch irgendwie immer mit in der Halle und hast eh, so hört man es von vielen so, die haben dann schon immer die Bälle in der Halbzeit geworfen, wenn der Papa gerade gespielt hat und in der Kabine war und nach dem Spiel direkt wieder aufs Feld und so. Das gab's bei dir gar nicht. Warst du gar nicht mit in der Halle oder wieso
Doch,
hat sich
doch.
das nicht
Also es war
ergeben?
bei mir genau gleich, aber wie bei allen anderen
Ach
auch.
schon.
Also mein Vater ist
Okay.
durchgehend im Handball geblieben. Ja, also das ist auch krass, auch eindrücklich, dass er hier irgendwie was anderes machen wollte. Aber ja, ich war als Kind ständig in der Halle, also bei jedem Heimspiel dann. Und dann wird es ja immer ein bisschen größer und dann irgendwann gehst du in der Halbzeitpause oder nach dem Spiel aufs Feld. Und ich habe auch immer Handball gespielt auf dem Spielfeld da.
Ah, okay, schon,
Aber
ja.
schlussendlich, aber ich wollte halt einfach Fußball spielen im Club und habe mich dann am meisten auch immer fürs Fußballspielen. Ich habe ganz viele Posters gehabt in meinem Zimmer von bekannten Fußballspielen. Ich war echt ein riesiger Fan.
Ach, geil.
Kennst du noch das
Oh, sag mal,
Bravo Sport von damals? Glaube ich.
Ja,
Dieses
stimmt.
Heftchen, dieses Bravo
Da war
Sport,
immer
das hatte ich.
in der Mitte war immer ein Poster
War
drin,
immer
ne?
diese
Glaube
Pose,
ich.
genau. Und da habe ich, das habe ich, glaube ich, eine Zeit lang habe ich das auch abonniert gehabt. Also habe ich jede Ausgabe gekriegt, eigentlich so. Ich war echt so verbissen Fußballfan. Aber dann mit dem Älterwerden, mit 13 habe ich dann gewechselt ins Handball, hat mich das immer wie weniger interessiert. Und dann kam immer wie mehr dieses Handball, aber gespielt. Und bei jedem Handballspiel ich war auch immer ein großer Fan, aber ich habe mir das Spiel immer gerne angeschaut, aber habe mich einfach selber ein bisschen noch mehr für Fußball
Spannend.
interessiert gehabt, ja.
Lieblingsspieler damals, hattest du einen? Also im Fußball?
Ja, also ich bin immer noch ein großer Arsenal-Fan.
Ah ja, okay.
Und da war damals Thierry Henry, ich weiß nicht,
Oh ja,
und
ist auch
da
mein
fand ich schon,
Lieblingsspieler
von dem
aus
waren
der
schon
Jugend.
eigentlich die meisten Poster in meinem Zimmer und
Geil.
ja, es war so mein Lieblingsspieler damals, ja. Oder immer noch eigentlich, spielt er jetzt nicht mehr, aber finde ich immer noch.
Hast du es neulich mitbekommen? Da wurde mal gefragt in der Fernsehsendung, was wärst du denn geworden, wenn du nicht Profifußballer geworden wärst? Dann hat er gesagt, ja, Amateurfußballer.
Ja.
Wäre ich vielleicht pleite, aber wird immer noch Fußball spielen. Also der ist, ja, der liebt den Sport auch richtig.
Ja.
Krasser Spieler. Oh, aber Arsenal, da hast du nicht so schöne Jahre hinter dir gerade.
Ja, waren jetzt schwierige Jahre, würde ich sagen. Also leider so ein bisschen die erfolgreichste Zeit ist leider jetzt gerade, war es jetzt nicht so. Das war ja so, ja, so 2002 bis 2008 oder so waren die ja richtig erfolgreich oder bis 2010. Aber da war halt auch die Zeit, wo ich dann Fußball gespielt habe. Also da waren die halt. Aber wie
Da waren
gesagt,
sie
ich
auch
bin bei
top.
denen geblieben und es ist mir auch egal, also wie die jetzt gespielt haben. Ich werde immer eigentlich ein bisschen, ja, es einfach, ja,
Arsenal-Fan
wie soll ich
sein,
sagen, Arsenal-Fan sein, genau. Ich
ja.
finde, die ist einfach der geilste Verein im Fußball, ja.
Sehr gut, so gehört sich das auch, ne? Normal passiert halt irgendwann mal was, da findet einen ein Verein und dann bleibt man auch
Genau,
bei dem.
das ist
So
genau so.
kenne ich das eigentlich auch. Wie ist denn, Lenny, so der Sportmix in der Schweiz eigentlich? Welche Rolle spielt Fußball? Welche spielt Handball? Ich glaube, Wintersport spielt ja eine Riesenrolle. Und dann habt ihr, zumindest für meinen Geschmack, den besten Tennisspieler aller Zeiten. Wie ist das so, als du aufgewachsen bist, rennen die meisten doch eher auf den Fußballplatz oder wo schaut man so tendenziell hin in der Schweiz?
Ja, also ich würde, also ganz klar, die Sportart Nummer 1 ist schon auch Fußball in der Schweiz, das ist klar,
Ja.
weil halt, ja, Fußball ist halt die einfachste Sportart, also das kann ja jeder, deswegen ist ja auch eine Weltsportart, ja, ist ja einfach so, oder? Du brauchst einen Fußball, ein Tor und dann kannst du Fußball spielen. Und das ist schon die Nummer 1, dann ist in der Schweiz Eishockey, ist natürlich ganz,
Ah
ganz
ja,
groß,
klar,
also die
ja.
sind auch, ist eine richtig, richtig gute Liga da. Das würde ich so sagen, ist die Nummer 2 Mannschaftssportart und dann kommt schon so Nummer 3 Handball. Also die Liga in der Schweiz ist auch richtig gut im Handball, würde ich sagen. Also in den letzten Jahren das ist auch schon auch an Qualität gewonnen, würde ich sagen, definitiv. Und dann kriegst du natürlich die ganzen Wintersportarten, Skifahren, Skispringen, die ganzen Langlauf, alles Mögliche. Da ist natürlich dann auch ist auch
Hast
ganz
du auch
groß.
gemacht? Warst du auch ein Wintersportler oder war das eher nicht so
Ja, also ich
deins?
fahr Ski, ja. Ich bin ja quasi im Skiort fast zu Hause. Also ich fahre ja ins nächste Skigebiet 20 Minuten von meinem
Ach,
Zuhause und
geil, ey.
ist dann
Das ist
natürlich auch
natürlich
normal, dass ich dann
mega.
auch am Wochenende als Kind eigentlich fast jedes Wochenende auf den Skier stand, ja. Und jetzt in den letzten Jahren nicht mehr oft, also fast gar nicht mehr.
Auch so ein bisschen Angst vor Verletzungen oder einfach, weil die Zeit nicht reicht?
Ja, auch das. Also ich glaube sogar, ich weiß gar nicht, wie das vertraglich geregelt ist. Ich müsste mal noch genau nachschauen. Aber es kann sogar sein, dass wir das in unserem Vertrag stehen haben, dass wir das gar nicht dürfen. Aber das weiß ich
Ich
jetzt gar
kenne
nicht
das aus
genau.
dem Basketball.
Ja.
Da gab es mal einen Serben, der hat mal in München gespielt, ist inzwischen richtig einer der besten Basketballer Europas. Der hat uns damals erzählt, er war ein Riesen-Skifahrer, aber der durfte nicht mehr.
Ja.
Das stand in jedem Profivertrag, weil es
Das
einfach
kann
zu
gut sein, dass
gefährlich
es
ist.
da steht, aber wie gesagt, seit ich jetzt in Wetzlar spiele, war ich eigentlich gar nicht mehr. Also seit 4 Jahren jetzt gefühlt war ich nicht mehr Skifahren. Und da hätte ich schon Bock darauf, mal wieder zu gehen, aber ja, die Zeit bleibt halt auch manchmal gar nicht so dazu, dass wir noch Zeit haben für das,
Jetzt spielst du erstmal noch 10 Jahre Handball oder so und dann kannst du immer noch
ja.
Skifahren gehen, würde ich
Ja, das
sagen.
stimmt, das stimmt.
Du bist relativ spät so groß geworden, wie du jetzt bist. Ist das so? Warst du nicht immer alle überragt? Also jetzt bist du ja über 2 Meter und so ein richtiger Turm, aber warst du, da kam erst später Wachstumsschub bei dir?
Ja, also man kann ja als Kind, glaube ich, im Handgelenk oder im Handmittelknochen irgendwie so
Ja,
Messungen
stimmt.
machen, wie groß man ungefähr werden würde. Das hatten damals meine Eltern gemacht, weil meine beiden Eltern sind auch ziemlich groß. Und dann hat der Arzt so gesagt, ja, 1,95 plus minus 2, 3 Zentimeter, hat er damals so gesagt. Und dann wusste man schon von Anfang an, dass ich schon eher größer werde. Aber ich war echt, also wenn ich Schulfotos sehe von mir in der noch bis zur 9. Klasse oder 8. Klasse, da war ich echt eigentlich Schnitt. Also da war ich überhaupt nicht der Größte, sondern eher einer so im Mittelfeld halt immer.
Ach, krass, ja.
Und dann so, ich habe auch echt ziemlich spät dann diese Wachstumsschübe gekriegt mit 16, 17, so, wo ich dann echt so in den 2 Jahren, 2, 3 Jahren richtig, richtig gewachsen bin nochmal, ja. Also eher
Aber
spät, ja.
War das, hast du da irgendwie Schwierigkeiten mit gehabt, wenn man so schießt, das verkraftet der Körper ja manchmal nicht ganz gut?
Ja, ich weiß noch, als Kind, also in der Zeit hatte ich richtig, richtig viele Probleme im Rücken. Im Adduktorenbereich hatte ich Probleme auch direkt in diesen Gymen. Und ich konnte ja auch in dieser Zeit überhaupt kein Krafttraining groß machen, weil mir damals meine Trainer und meine Physiotherapeuten auch geraten haben, weil in dem Alter fängst du ja eigentlich an mit 17, 18, würde ich sagen, schon so ein bisschen in diesen, oder mit 16 ein bisschen in den Kraftraum zu gehen, anfangen. Halte ich auch ein bisschen auf diese Körperlichkeit dann auch im Handball vorzubereiten. Und ich konnte es eigentlich wie gar nicht, weil ich so diese Schübe hatte und so, weil das halt einfach dann auch nicht gut ist, wenn du so Wachstumsschübe hast, dann da noch ins Krafttraining zu gehen, weil du dir dann alles kaputt machen kannst. Und dann konnte ich eigentlich das erste Mal so richtig mit 17, dann mal 17, 18 erst richtig Krafttraining machen.
Krass.
Deswegen war ich auch in dem Alter echt noch so ein richtiger Strich in der Landschaft.
Richtiger Schlags, ja.
Genau.
Kannst ja froh sein, dass du um den Spitznamen Pommes rumgekommen bist.
Ja, da
Ja, aber der
gibt's
ist,
da
glaube
schon.
ich,
Da ist er
der
schon
ist für immer
vergeben.
vergeben in Deutschland,
Ja.
ne? Der ist schon gewesen. Aber so ungefähr sahst du dann auch aus, quasi. So in jungen Jahren.
Ich weiß jetzt gar nicht genau, wie Pommes da ausgesehen hat mit den jungen Jahren, aber ich war schon, also
Ja,
ich war Hautknochen.
riesengroß und sehr, sehr dünn.
Ja, Hautknochen und 2 Meter
Ja.
groß dann. Also
Ja,
die ersten Jahre dann
genau.
auch in Thun, bei Wacker Thun in meinen ersten Profijahren, würde ich sagen, war schon so, dass ich halt also körperlich schon auch Probleme hatte, mich dann auch durchzusetzen. Und dann,
Ja.
als ich dann angefangen habe, oder als ich anfangen konnte mit Krafttraining, wurde es dann schon ziemlich schnell auch besser, definitiv.
Hast dann so deine Fackeln eher aus dem Rückraum geworfen? War das dann eher so dein Spiel in jungen Jahren?
Ja, schon. Also, es war dann schon ein Vorteil, ja, halt größer noch zu sein, schon. Und ja, bisschen weniger in dieses Gerammel rein, in diesen Körperkontakt, weil ich da meistens dann die Kraft nicht hatte dazu sowieso. Deswegen dann schon eher die Würfe von hinten, würde ich schon sagen, ja.
Ja. Und wie groß bist du eigentlich heute? Weißt du es genau?
2 Meter und 4 Zentimeter, ja.
2,04 Meter, okay, weil man findet ja
Genau.
immer überall was anderes. Ich glaube, Wikipedia zum Beispiel sagt 2,05 Meter, aber du wirst ja wissen, 2,04 Meter.
Ja.
Bei Wacker Thun, du hast schon ein bisschen erzählt, dein Vater ja, der Trainer und auch Mentor und so. Ganz spannend ist, dass du nebenbei eine Ausbildung zum Gärtner gemacht hast. Das ist ja
Ja.
echt was relativ Ungewöhnliches, oder? Für jemanden, der den Profi-Handball anstrebt?
Ja, ja, bei uns in der Schweiz hast du halt die Möglichkeit, nach der Schule zu studieren, wie hier in Deutschland. Und, oder du machst halt, was halt bei uns richtig, richtig beliebt ist, ist halt eine Berufsausbildung zu machen. Und ich hatte halt damals auch nicht mehr so die Lust dazu, in der Schule zu sitzen und zu studieren und wieder am Schreibtisch und wieder hier lernen und so. Und ich hatte einfach mehr Lust darauf, einen handwerklichen Beruf auszuüben. Und habe dann mich dafür entschieden, Gärtner zu lernen, weil ich da auch eine Lehrstelle gekriegt habe, die halt Spitzensportler unterstützt. Und das war halt richtig gut. Also ich habe dann
Ach, cool.
statt 3 Jahren Ausbildung, habe ich dann 4 Jahre Ausbildung gemacht. Aber ich konnte immer gehen, wann ich wollte. Ich konnte eigentlich meine Arbeitszeit so ein bisschen selber einteilen. Ich war ja damals dann auch bei der Junior-Nationalmannschaft viel unterwegs an Turnieren, wo ich dann halt nicht Urlaub nehmen musste, sondern einfach gehen konnte, um das zu machen. Und das war schon eine spannende Zeit, aber ja, jetzt im Nachhinein würde ich schon sagen, auch für mich, was mich halt im Leben auch weitergebracht hatte, auch mal 4 Jahre körperlich ein bisschen zu arbeiten. Und das ist halt, was wir jetzt hier haben, das Profileben als Handball, dass das schon auch ein ziemliches Privileg ist, definitiv. Also, ja, keine Ahnung, vielleicht 1% auf der Welt können das machen oder wahrscheinlich noch viel weniger, was wir hier machen. Und habe ich schon ein bisschen auch, also finde ich schon auch cool, dass ich mal ein bisschen erlebt habe, auch körperlich zu arbeiten, ja.
Sehr cool, sehr cool. Ja, macht demütig, das glaube ich total. Und
Ja.
wie muss ich mir das denn vorstellen? Beschäftigt man sich da viel mit, ich weiß nicht, muss man erstmal Pflanzenarten kennenlernen oder was pflanze ich wie oder was ist denn so der, oder geht es da eher um große Gärten schön machen? Wie muss ich mir diesen Beruf ungefähr vorstellen und was ist so die Ausbildung?
Ja, also du lernst ja alles. Ich musste über 700 Pflanzen auswendig können, auch
Oh, krass.
also auf auf Latein auch, also
Ach Gott.
genau, weil
Okay.
die Weltsprache bei den Gärtnern ist ja dann, also wenn ich jetzt zum Beispiel in den USA eine Pflanze haben will, dann heißt die ja komplett anders zum Beispiel, als die in
Ja,
Deutsch heißen,
klar.
und dann
Ja,
gibt es halt
ja, ja.
diese allgemeine Sprache, Latein, und das musst du dann auch alles lernen, aber da kommt ganz viel, die ganze Botanik kommt da dazu, da kommt ja, da kommt so viele Sachen, ich weiß auch gar nicht mehr alles, ich musste dann lernen, wie baust du einen Schwimmteich, wie machst du das, wie machst du alles, es gibt so ganz, ganz viele verschiedene Sachen, und war schon spannend, also ich war dann immer 2 Tage, nee, ein Tag in der Woche in der Schule, und 4 Tage habe ich dann eigentlich gearbeitet, genau. Und das war
Und
schon eine spannende Zeit, ja.
du hast aber schon so einen richtig grünen Daumen. Das schätze ich mal, ne? Sonst hättest du den Beruf nicht ausgesucht.
Hatte ich eigentlich gar nicht so, nein. Also ich,
Ach
wie
so.
gesagt, ich habe eigentlich den Beruf ausgewählt, weil es mich dann einfach nach der Schule halt, weil ich unbedingt was Handwerkliches machen wollte.
Ja.
Und ich hätte wahrscheinlich auch Schreiner gelernt oder Mechaniker oder sowas. Hat mich, zum Beispiel der Till Klimke bei uns hat ja auch Landmaschinenmechaniker gelernt nach der Schule. Das ist ja was Ähnliches, und weil der auch einfach Bock darauf hatte, halt nicht zu studieren, sondern was Handwerkliches zu arbeiten. Und bei mir war es halt ähnlich, und ich habe mich dann entschieden gehabt, weil es halt eben auch mit dem Sport gut gepasst hat, weil es mir sehr, sehr wichtig war, dass ich meinen Sport weiter ausüben konnte, Gärtner zu lernen. Und einen grünen Daumen hatte ich eigentlich gar nicht so. Aber
Spannend.
ja, also ich interessiere mich immer noch. Ich bin sehr, sehr gerne draußen in der Natur. Ich mag Pflanzen sehr, sehr gerne. Und ich habe auch bei mir in der Wohnung einige stehen und pflege die so ein bisschen, dass ich da ein bisschen weitermachen kann. Aber es ist schon was mich jetzt im Nachhinein schon auch ja, sehr interessiert, auch die ganzen Pflanzen, ja.
Hast schon mal drüber nachgedacht, eigentlich so nach der Karriere? Wäre das auch denkbar, sowas wiederzumachen? Oder willst du dann da vielleicht doch eher Trainer werden? Oder ich weiß nicht. Gibt es da irgendeine Idee schon? Ich meine, du hast ja noch viele Jahre, aber.
Ja, ich hoffe erstmal, dass ich ja, wie gesagt, noch ein paar Jahre jetzt spielen kann. Aber das ist natürlich, in der Schweiz ist es halt wichtig, dass du was hast, weil es gibt ja ganz viele Länder jetzt so, auch bei uns in der Mannschaft, die haben überhaupt keine Ausbildung, die haben nicht studiert, gar nichts. Und in der Schweiz geht das halt nicht, weil ja, wir im Handball halt nicht, sage ich jetzt mal, so viel Geld verdienen, dass wir halt später dann damit überleben können, gerade jetzt in der Schweiz, weil halt das ganze Leben da so teuer ist. Und deswegen war es halt damals für mich und auch für meine Eltern sehr wichtig, dass ich was mache, dass ich eine Ausbildung habe, was ich machen kann. Aber ich glaube auch nicht, also ich glaube nicht, dass ich später nochmal auf dem Beruf arbeiten werde. Aber es ist halt ein Vorteil in allen Bereichen jetzt, dass ich eine Ausbildung gemacht habe. Also ich möchte jetzt auch, also ich habe mich jetzt, bin jetzt gerade in einem Vorbereitungskurs, um dann studieren zu können, auf einem
Ah,
Fernstudium
okay.
in der Schweiz, genau. Und da bin ich jetzt dran und möchte schon so ein bisschen in die Richtung reingehen, vielleicht Tourismus oder Sportmanagement zu studieren. Das weiß ich noch nicht alles ganz genau, aber das ist jetzt so damit, wo ich mich befasse. Und das ist natürlich auch ein Riesenvorteil jetzt für mich, dass ich damals die Berufsausbildung gemacht habe, dass ich diese Ausbildung habe. Die hilft mir jetzt sehr, sehr viel auch weiter in Sachen Studium. Und ja, aber ich kann mir auch, könnte mir auch gut vorstellen, vielleicht nach dem Handball, ja, irgendwie ein bisschen im Sport zu bleiben, weil es halt schon ja, für mich viel bedeutet in meinem Leben. Und ja, mein Vater hat ja damals auch diesen Weg gewählt und hat es jetzt auch ganz erfolgreich gemacht, Trainer, und wieso nicht? Also wird man dann sehen. Aber wie gesagt, ich möchte jetzt zuerst mal noch ein paar Jährchen spielen, ja.
Ja. Genau, dein Vater war ja jetzt quasi der ewige Trainer von Wacker Thun und jetzt ist aber doch nach Bern gegangen letzten Sommer, ne? Wenn ich es vorhin richtig gelesen habe. Wie ist da sein? Ich weiß nicht, war das ein was war der Grund da, dass man doch nach 14 Jahren oder was das waren, habe ich vorhin gelesen, dann
Ja,
nochmal
genau.
den Verein wechselt? Wie ist die Geschichte bei ihm gerade?
Also, wie du ja vorher auch schon gesagt hast, sein ganzes Leben ist ja nur Handball eigentlich. Also, der hat immer im Handball was zu tun gehabt. Und er war jetzt 14 Jahre bei Thun. Und bevor Corona kam, also als Corona kam, hatte er noch ein Jahr Vertrag danach. Und ich war ja dann eine Zeit lang zu Hause, weil wir ja alle hier, die ganze Liga ist ja lahmgelegt gewesen damals. Und ich bin dann nach Hause gefahren und war fast 3 Monate zu Hause. Und da hat er dann schon so ein bisschen auch gesagt, ich glaube, er macht keinen Vertrag mehr. Ich glaube, er hört auf, hat er so ein bisschen gesagt. Also er wollte echt eigentlich mal gar nichts mehr. Und dann hast du aber schon auch gemerkt, in dieser Zeit, 3 Monate kein Handball, dass ihm das gefehlt hat.
Ah, okay.
Und dann hat er sich dazu entschieden gehabt, nach 14 Jahren auch mal was Neues zu machen. Und das finde ich auch voll verständlich. Und hat sich dann entschieden gehabt, zum Liga-Konkurrenten zu gehen. Und ist jetzt ja, seit diesem Jahr in Bern und macht ihm wieder richtig viel Spaß. Und ja, ist schon auch für mich ein Phänomen, wie man jedes Jahr ja, so viel Spaß auch daran haben kann, seit
Geil.
gefühlt 15 oder 13, wo er also macht auch seit 13 hat er, glaube ich, angefangen. Also als er 13 Jahre alt war, Sport zu machen und ist jetzt ja, 57 Jahre alt und macht immer noch diesen Sport. Und das ist schon auch
Ja,
eindrücklich, finde ich,
Wahnsinn.
definitiv.
Ja.
Und das
Ja.
ist immer mit
Also
voller Leidenschaft dabei. Ja,
bald 50 Jahre für den Handball gelebt, sozusagen. Das ist schon
echt,
krass.
echt, definitiv, ja. Das ist schon
Hat er
eindrücklich.
schon angefragt, ob du nach Bern kommen würdest 2024?
Ja, ich jedes Jahr habe ich wieder gefragt gehabt, ob ich nicht wieder zurückkommen will. Aber nee, er sieht das natürlich als mein Vater sieht er natürlich schon, dass ich diesen Karriereweg gerne in Deutschland weitermachen möchte. Aber ja,
Ja.
später, wieso nicht? Also Andi Schmid geht ja jetzt auch nochmal 2 Jahre zurück in die Schweiz. Oder ein Jahr, ich
Ja.
weiß gar nicht, wie viele jetzt, was er für einen Vertrag unterschrieben hat. Ich glaube 2. Und kann ich mir schon auch vorstellen, vielleicht später dann nochmal ein paar Jährchen da nochmal zu spielen, ja.
Ja. Luzern ist ja auch nicht, also gut, da wirst du jetzt nicht so bald machen, ne? Aber Luzern ist ja auch nicht so weit von deiner
Nee,
Heimat.
das ist also ja alles in der Schweiz, ist ja alles nah, das ist ja das
Ist ja eigentlich alles nah
Geile.
beieinander, ne?
Das
Hast du
ist nicht wie
recht.
in Deutschland, wo du dann immer da 10 Stunden unterwegs bist.
Ja, das kann passieren. Von Freiburg nach Kiel oder so ist das wahrscheinlich
Ja,
genauso. Ja.
genau. Genau.
Aber ich nehme mal an, also du hast vorhin schon gesagt, dein Vater ist dann nach 2 Jahren zurück aus Dormagen. Der ist wahrscheinlich aber schon stolz auf den Weg, den du gemacht hast, weil du hast es ja schon gefühlt, also ich habe ihn ja damals logischerweise nicht spielen sehen, aber auf einem anderen Level hast du dich etabliert in der HBL, oder?
Ja, also schon. Also er ist natürlich sehr, sehr stolz auf mich, dass ich diesen Weg gemacht habe. Er hat mir auch immer empfohlen gehabt, weil er dann auch selber im Nachhinein gesagt hat über seine Karriere, dass es sein Fehler war, halt nicht mit 3, 24 damals ins Ausland zu gehen, dass er dann immer zu Hause geblieben ist. Ich soll das unbedingt machen und ich habe es dann gemacht und er ist extrem stolz auf mich. Aber ja, also ich würde jetzt nicht sagen, dass er damals auf einem schlechteren Niveau gespielt hat, weil er kam damals nach Deutschland, als noch diese Regel war, dass jede Mannschaft nur einen Ausländer haben darf. Und er war
Ah,
damals dieser eine
okay.
Ausländer bei Dormagen. Und das ist schon auch großen Respekt, würde ich sagen,
Krass,
dass du als
ja.
einziger Ausländer dann in einem Bundesligaverein gespielt hast. Und die Regel wurde dann aber direkt geändert, nachdem er dann 2 Jahre, also als er dann wieder ging, wurde dann die Regel direkt geändert auf, dass dann, glaube ich, irgendwie 3 oder 4 haben darfst als Verein. Aber ja, schon auch eindrücklich. Aber ja, ich will ja meinen eigenen Weg gehen und will mich ja ein bisschen von ihm auch dann lösen. Und klar, er unterstützt mich immer und das ist auch schön und ist sehr stolz auf mich, ja.
Ja, sehr cool. Wenn wir noch einmal, bevor wir dann noch ein bisschen über Wetzlar sprechen, deinen Weg dorthin, du hast mal gesagt, 2016, das war ein sehr entscheidendes Jahr für dich. Kannst du uns noch ein bisschen erklären, warum?
Ja, 2016 war so, dass ich damals, glaube ich, mein zweites Jahr dann auch in Thun hatte, in der ersten Liga in der Schweiz, da ein sehr, sehr gutes Jahr gespielt habe. Ich war bei der Junioren-Nationalmannschaft mit dabei und wir haben dann ein Turnier gespielt, eine Junioren-Europameisterschaft in Dänemark. Und bin ich dann Torschützenkönig geworden von diesem Turnier und ja, da schauen
Mit
auch
über
ganz.
10 Toren pro Spiel im Schnitt.
Ja,
Das ist ja
ich hatte da,
echt
glaube ich,
brutal, ey.
in 7 Spielen 71 Tore geworfen, ja. Und
Wahnsinn, ja.
ja, das war schon auch sehr, sehr entscheidend dann halt. Weil auch in diesen Junior-Nationalmannschaftsturnieren schauen ja auch viele Vereine dann aus dem Ausland auf die Spiele und dann ging es dann eigentlich richtig los, ja, so ab 2016 und wie gesagt dann in der
Das ist
Liga
schon
auch
die
gut
Bühne,
gespielt.
oder? Also da hat
Schon die Bühne. Also ich habe das auch immer jedem jungen Spieler dann nachträglich auch immer gesagt in der Schweiz, probiert euch einfach für diese Turniere zu qualifizieren und spielt da gut. Und dann sind euch alle Türen geöffnet in diese Handballwelt, genau. Und das war schon schon ein geiles Jahr und wir sind, glaube ich, dann auch das erste Mal habe ich meinen ersten Titel gewonnen mit Thun, dann mit dem Pokal, haben wir dann den Pokal gewonnen.
Ah, okay.
Und das war schon auch ein geiles Jahr, würde ich sagen, ja, definitiv.
Und auch da schon Debüt in der Schweizer Nationalmannschaft, ne?
Ja, war das 2016? Ich weiß das gar nicht mehr auswendig. War das schon 2016?
So wurde es mir zumindest zugetragen. Ich
Das
habe ja
kann
hier
gut
immer
sein, dass es,
fleißige
zwei,
Helfer, die.
dass es damals 2016 dann auch das Debüt gab. Ja, das kann ganz gut sein, ja. Ich hätte jetzt gesagt sogar, dass es erst 2018 war, aber ich bin mir auch nicht hundertprozentig jetzt gerade sicher.
Okay, du 2018, dann wärst du ja, wobei, wenn du da
Nee, das
bist,
kann
na
nicht sein.
gut.
Nee, 2016 stimmt, Entschuldigung, 2016 stimmt. Ja, dann
Macht
wäre ich jetzt
Sinn?
erst
Gut.
4 Jahre dabei, ich bin jetzt schon 16. Ja, 2016 stimmt, Entschuldigung.
Muss ich dir hier was über deine
Ja.
Karriere erzählen? Normalerweise funktioniert das
Ah,
andersrum.
ich bin nicht so ein guter
Schmarrn.
Zahlenmensch. Ich habe die ganzen Sachen nicht alles so auswendig im Kopf. Das interessiert
Ist
mich
doch
eigentlich
völlig egal.
auch nicht so fest, jetzt, wann ich jetzt das Debüt gemacht habe. Es
Ja, klar.
ist schön, aber
Ja.
gibt wichtige
We
Sachen.
wir werden gleich einen anderen Schweizer aus der Bundesliga hören. Kannst du uns davor noch ein bisschen sagen, welche Rolle spielen denn? Also wie wird die HBL in der Schweiz gesehen? Ist das schon so das erste ultimative Ziel für alles, darüber zu schaffen sozusagen?
Ja, also definitiv. Aber ich habe ja vorhin gesagt, die Schweizer Liga ist mittlerweile eigentlich auch gar nicht schlecht. Also es kommen ja auch viele, jetzt zum Beispiel deutsche Spieler, ich glaube ja Böhm und
Fabi Böhm geht,
Ziemer, die
genau.
beiden gehen jetzt auch in die Schweiz. Noch so Ende von der Karriere, würde ich sagen. Aber schon eine gute Liga, definitiv. Ist eine überragende Liga, finde ich, für junge Spieler. Jetzt gerade für junge Schweizer ist das super. Die können da ihre ersten Jahre da spielen, sich weiterentwickeln. Und dann den Schritt nach Deutschland wagen, wie es damals bei mir auch war. Und ja, das ist für jeden Spieler in der Schweiz ist das das größte Ziel, in der HBL zu spielen, in der Bundesliga, in der besten Liga der Welt, ja.
Jetzt holen wir mal einen mit dazu. Ich hoffe mal, du erkennst ihn. Davon geht er nämlich aus.
Hey Lenny, ich denke mal, du weißt, wer hier spricht. Ja, ich wurde gefragt, ob es irgendeine lustige Geschichte über dich gibt. Und es gibt tatsächlich ein, zwei witzige Sachen. Davon kann man aber auch ein paar davon nicht erzählen. Trotzdem habe ich natürlich was gefunden. Und zwar haben wir uns ja im Sommer 19 für die EM 2020 qualifiziert bei dem Auswärtsspiel in Serbien. Und logischerweise haben wir das Ganze natürlich auch gut gefeiert. Und ja, ich weiß nur noch irgendwas, dass da der Physio, unser Physiotherapeut, dass der sehr, sehr genervt von dir war. Kann das sein? Und ja, dann erzähl doch mal ein bisschen warum.
So, hast du ihn erkannt, wer das war?
Ja, das war Samuel Rötlisberger von Stuttgart. Ja.
Richtig,
Sehr, sehr guter
genau.
Freund. Ja.
Und jetzt erzähl mal, Samuel, erstmal vielen Dank für diesen Anschub dieser Geschichte. Jetzt bin ich nämlich sehr gespannt. Ich weiß auch nicht, worum es geht, aber erhell uns mal. Was hat er damit gemeint?
Ja, er hat ja schon richtig gesagt, dass wir uns damals das erste Mal seit Jahren für ein großes Turnier qualifiziert haben mit der Schweiz. Und in Serbien war das Auswärtsspiel. Und wir haben da knapp verloren, aber haben uns dann trotzdem qualifiziert. Und danach waren wir natürlich ordentlich feiern. Und ja, unser Physiotherapeut bei der Nationalmannschaft ist ein ganz, ganz witziger ein Typ. Und hat auch sicherlich ein bisschen zu viel getrunken, wie ich auch. Und wir haben dann angefangen, weil er hat eine Glatze. Wir haben dann angefangen, ihm so ein bisschen Pfeffer und Salz immer auf die Glatze zu streuen. Und er hat es nicht gemerkt am Anfang die ganze Zeit. Und ja, und dann haben angefangen, die halbe Mannschaft das zu machen, weil wir halt einfach auch alle viel zu viel getrunken haben natürlich. Und dann irgendwann hat er es gemerkt und wurde dann ziemlich sauer. Und das war schon ein richtig, richtig witziger Abend da. Und ja, ich glaube, das ist das, was Samu gemeint hat, ja.
Sehr geil, sehr geil. Und das gehört für dich, ich weiß nicht, machst du das heute noch nach richtig guten Spielen oder wenn es irgendwas richtig zu feiern gibt, gehört das dazu oder weicht das irgendwann so, wenn man so älter wird und so richtig ins immer professionellere Handballleben reinkommt?
Also, was meinst du jetzt genau mit dem Salzstreuen,
Also,
oder?
ja, dass man mal feiert und auch mal ein bisschen
Aha.
überdreht, sowas. Ja.
Nee, das gehört für mich eigentlich immer noch dazu. Also, ich finde es auch wichtig. Wir sind, also ich bin ja noch jung oder relativ jung und Ich finde, wenn das mal passt, finde ich es auch nicht schlecht, wenn man mal ein bisschen, ja, die Sau rauslässt. Also, würde ich sagen. Also, schlussendlich sind wir alle Menschen und ich musste auf ganz viel verzichten in meinem Leben. Andere, meine Freunde, die jetzt nicht diesen Weg als Profisportler eingeschlagen haben, sind, glaube ich, viel, viel öfters unterwegs als ich jetzt. Aber wenn sich mal die Gelegenheit bietet, jetzt zum Beispiel im Sommerurlaub, mal ein bisschen was zu feiern, dann finde ich schon das auch ganz wichtig, auch für mich als Mensch, mal ein bisschen, ja, die Sau rauszulassen und ein bisschen zu feiern, definitiv. Aber jetzt natürlich in der Saison oder nach dem Spiel hier, wenn wir, klar, wenn wir mal gewinnen, gibt es auch mal ein kühles Getränk zusammen, aber da geht man jetzt nicht dann noch, weiß nicht, über den Häuser, weil
All out.
ja, es geht ja dann auch das Wochenende drauf schon wieder weiter und da will man dann auch bereit sein, ja.
Ja, das ist halt bei euch das Ding so, ne? Deswegen, ich sehe das genau wie du. Den Kopf zum Beispiel im Sommer mal freiräumen, weil ihr habt eh,
Genau.
genau wie du sagst, we wenig die Chance, das unter der Saison zu machen, was die meisten anderen Leute, die einen normalen Beruf haben, in Anführungszeichen, so, glaube ich, leichter mal machen können als jetzt ihr Sportler.
Genau.
Wir haben, ach, ich hole direkt noch mal einen zweiten mit rein. Der hat nämlich auch ein sehr spannendes Thema, ehrlich gesagt. Deine Teamkollegen schieben uns gute Themen rüber. Maxi Holst ist als nächster dran.
Hallo lieber Lenny, hier ist Max, dein Kapitän und Vorbild im Fußball. Seitdem du bei uns bist, bist du ja schon sehr auf dem Datingmarkt aktiv. Hast immer viele, viele Verflossene hier in Wetzlar und Gießen gehabt. Mich würde echt mal interessieren, wie sieht denn eigentlich deine Traumfrau aus? Gibt es die überhaupt oder musst du die noch selbst zusammenstellen?
Lass mal hören. Jetzt bin
Muss
ich
ich das
gespannt.
erzählen?
Auf jeden Fall.
Ja, Max. Ja. Ich werde ja immer so ein bisschen hier, wie soll ich sagen, ein bisschen gehänselt, weil ich ja eigentlich, glaube ich, der einzige Spieler bin, der keine Freundin hat. Und deswegen gibt es auch immer diese Themen. Aber ja, das stimmt schon. Also jetzt meine Traumfrau ist schwierig zu sagen. Also ich habe eigentlich keine Traumfrau. Mir ist einfach wichtig, dass sie, ja, dass die natürlich mich immer unterstützt in all meinen Entscheidungen und ja, offen ist auch für Neues zu erleben, was ja als Handballspiel gut sein kann, dass man halt mal nochmal das Land wechselt oder sonst was Sachen macht und ja, ist schon klar, ist natürlich toll, wenn sie ein bisschen sportlicher ist, auch sich ein bisschen, ja, sich dann auch für den Sport interessiert, weil das natürlich schon ein großes Thema ist, auch in meinem ganzen Leben. Und ja, einfach viel mehr muss ich dazu, glaube ich, gar nicht sagen. Ich habe jetzt nicht irgendwie, dass sie jetzt unbedingt blond sein muss oder klar, es ist auch nicht schlecht, wenn sie natürlich ein bisschen größer sein würde. Weil wenn ich jetzt
Ja
mit einer
klar, du bist
da
natürlich sehr
herkomme, die
groß.
dann 1,50 groß ist, dann sieht das natürlich auch witzig aus. Aber ja, das sind, glaube ich, so die Sachen.
Oh, aber das spricht sehr für dich. Da muss ich mich schon wieder hinterfragen. Ich hätte jetzt genau so angefangen. Die muss so und so und so aussehen.
Aha,
Nein, natürlich
okay.
nicht. Aber das
Nee,
finde ich
also
gut. Du
das ist.
suchst die Frauen auf dem richtigen Weg. Das finde ich
Das
schon
ist
mal
schön.
sehr sympathisch.
Das ist schön, dass du das so siehst.
Aber warum hast du denn dann so viele Verflossene? Was fehlt denn bisher mit den Frauen in Wetzlar und Gießen?
Ja, gut, so viele Verflossene, das erzählt jetzt einfach Max, weil irgendwelche Gerüchte jetzt hier in die Welt setzen, gar nicht stimmen. Also so ist es nicht. Ja, klar, trifft man sich auch mal mit jemandem hier, das ist ja auch ganz normal. Also man möchte auch ein bisschen jemanden kennenlernen, außerhalb vom Handball, ist ja auch normal.
Logisch.
Ja, bis jetzt hat es einfach noch nicht, kam die richtige noch nicht, aber ich habe ja auch immer ein bisschen, das sage ich auch meinen Mitspielern hier, die haben ja seit sie 17 sind die gleiche Freundin und mittlerweile Frau und alles und ich bin halt eher der Typ, der jetzt, ja, der sich damit ein bisschen Zeit gelassen hat und ich habe ja noch ein bisschen Zeit und deswegen fühle ich mich hier nicht gestresst.
Aber ich bin ehrlich gesagt auch, also ich bin eher auch in die andere Richtung überrascht, weil du hast ja auch gesagt, nächstes Jahr werdet ihr eine richtig junge Mannschaft haben. Ich hätte jetzt gar nicht gedacht, dass du da der einzige Single bist. Also ich meine, da sind ja jetzt nicht alle 38, wo man sagt, ja gut, das ist normal, sondern ihr habt ja auch jetzt ein paar Mitte-20-Jährige, ne?
Ja, also wie es jetzt mit denen aussieht, die neu kommen, weiß ich gar nicht, die kenne ich ja noch nicht, aber jetzt in der aktuellen Mannschaft, ja, bin ich, so viel wie ich jetzt gerade weiß, der Einzige, der Single ist. Ja, da sind
Krass, okay.
alle und da gibt es ja solche, die noch mal ein bisschen jünger sind. Aber schon fand ich damals auch krass, dass es so ist, ja.
Ist denn für dich, spielt das so eine Rolle? Also ich fände das irgendwie so, ich könnte das irgendwie total verstehen, wenn du sagst, ich würde eigentlich auch gerne eine Schweizerin heiraten. Spielt das eine Rolle oder hat das gar nichts damit zu tun?
Ja, das ist klar, das ist schön. Also klar fände ich das auch noch schön, wenn du natürlich zu Hause in eigenen vier Wänden auch ein bisschen dann Schweizerdeutsch sprechen kannst. Ich glaube, das ist schon auch ein schön, dann so einfach was Schönes wäre, aber ich bin da komplett offen, habe ich auch immer gesagt. Also ich finde, mir sind die deutschen Menschen ja auch sehr, sehr sympathisch und deswegen kann ich mir das auch ganz gut vorstellen. Aber wie gesagt, ich lasse mir da Zeit und
Und deine Eltern machen auch keinen Druck, dass die sagen.
Ja, schon auch. Also da kommen schon auch immer wieder mal die Fragen, wie sieht es denn jetzt aus? Und das kennt man dann ja. Das ist ja normal, aber ja. Die sehen das auch, dass ich mich da jetzt nicht in mir noch zusätzlichen Druck machen soll oder so.
Okay. Das aber die zwingen dich auch nicht, eine Schweizerin mit nach Hause zu
nehmen. Nee, gar nicht. Die sind da komplett locker.
Ja. Lenny, erzähl gerne mal so ein bisschen, wie du, das fand ich noch spannend, wie du wohnst mit deiner Wetzlarer Familie so zusammen, weil du mit ein paar anderen Spielern zusammen unterm selben Dach sozusagen wohnst, ne?
Ja, also das ist auch, seit ich hier bin, wir haben ein bisschen außerhalb von Wetzlar, ein Sponsor von uns hat da zwei richtig, richtig schöne Häuser gebaut. Mhm. 2016 war das, glaube ich, und oder 2015. Und seitdem ist eigentlich so ein bisschen Gewohnheit geworden, dass eigentlich alle HSG Wetzlar-Spieler, die vom Ausland kommen, da wohnen. Also Spieler werden gehen jetzt auch wieder zum Saisonende und die neuen Spieler gehen eigentlich alle wieder in diese Wohnungen, wo die alten Spieler drin waren. Und so haben wir, glaube ich, also ich glaube, zwei Drittel der Mannschaft wohnt da. Mhm. Und ich fand das damals, als ich neu hier hinkam, auch ganz gut, weil einfach dann auch man auch ein bisschen neben dem Handball was zusammen machen kann, weil man hier sonst nicht viele Leute kennt. Ja. Mal zusammen was essen, man kocht zusammen, man verbringt Zeit zusammen, man spielt mal Videospiele zusammen, man schaut Filme zusammen. Und das ist schon ganz cool damals auch für mich gewesen. Genau. Mhm.
Und mit wem hängst du da so vor allem am liebsten rum?
Ja, das sind natürlich auch wieder so ein bisschen diese Gruppen, die es gibt. Das ist ja auch normal. Also dann sind auch wieder ein bisschen die Jugos mit den Jugos zusammen, die Skandinavien mit den Skandinavien. Und ich war dann ganz oft mit dem Lars Weißgelber, mit dem Rechtsaußen von uns, weil der hat auch direkt die Wohnung neben mir gehabt damals am Anfang. Mhm. Wir haben ganz, ganz viel zusammen gemacht. Und damals war auch noch Nils Torbrücke bei uns am Anfang.
Ja.
Und der war auch da gewohnt. Da sind wir drei haben schon viel auch zusammen gemacht gehabt. Und ich habe jetzt vor 2 Jahren habe ich die Wohnung gewechselt, einfach ins andere Haus rüber gewechselt, weil da die Wohnung ein bisschen größer war. Aber jetzt ist auch immer der Lars ist immer noch da und wir sind schon so ein wir beide. Wir machen schon auch viel dann auch zusammen. Aber auch mit dem Till Klimke jetzt, der zwar nicht da wohnt, aber wir sind schon so eine kleine Gruppe, die da sehr eng auch befreundet ist, würde ich sagen, definitiv.
Okay, Till wohnt woanders. Gut, er kommt ja auch aus der Region.
Kommt ja aus Tutenhofen und der wohnt ja auch da. Also ich glaube, den bringt man da auch gar nicht mehr weg.
Nein. Oh, das ist noch spannend. Was glaubst du denn? Da sagen ja viele schon, da geht ja dieser eine Torwart aus Kiel. Ich weiß nicht, traust du ihm das zu? So alle sagen ja, wie ich finde, zu Recht Till Klimke die ganz große Karriere nach. Was glaubst du? Was wird der schaffen? Wo wird er landen?
Also Till ist ein richtig, richtig guter Typ und der hat eine richtig gute Einstellung zum Sport und ich glaube schon, dass er das Zeug schon auch dazu hat, für so einen Verein wie Kiel zu spielen, definitiv. Mhm. Aber ich finde auch trotzdem, dass er noch ziemlich, also er ist noch sehr, sehr jung für als Torhüter, er ist ja erst 24 jetzt und er hat noch so viel Zeit und ich habe ihm auch immer gesagt, Till, ich glaube, er hat ja einen Vertrag bis 25 hier, so viel wie ich weiß, und nutzt die Zeit gut aus. Hier kann er ganz viel spielen und ist ja auch immer nochmal, weil ich die Erfahrung auch gemacht habe, was anderes, wenn du dann von zu Hause weggehst und hier ist es ein Zuhause und wenn du dann nochmal an einen anderen Ort hingehst, das ist schon nochmal ein Schritt und Kiel ja sowieso, bei Kiel musst du ja jedes Spiel gewinnen. Mhm. Aber klar ist es auch, dass er diesen Schritt auch irgendwann mal machen muss, aber ich glaube, für ihn ist es momentan noch ganz gut hier zu spielen, weil er hier viel spielen kann, sich hier weiterentwickeln kann. Er hat ja auch mit dem Jasmin Kamčić, ein überragender Torhütertrainer hier, ja. Mit dem er noch viel arbeiten kann. Und deswegen glaube ich, dass es für ihn ganz gut ist, wenn er noch ein bisschen hier bleibt. Aber danach, klar, muss er so einen Schritt machen in seiner Karriere. Das sehe ich auch so.
Kamčić, genau, Buric geformt, Wolf geformt, genau. Na, der hatte ja schon die ganz, ganz Großen sozusagen in seinen Händen und dann ist wahrscheinlich Till so gefühlt der Nächste. Da haben wir noch gar nicht drüber gequatscht, weil du sagst so von zu Hause weggehen, du hast jetzt schon häufiger gesagt, du bist total heimatverbunden, das finde ich, hört man auch so, wie du über die Schweiz sprichst und wie du über deine Familie und so dort sprichst. Wie war das dann für dich, als du 2018 dann doch ausgerissen bist und auch wenn es nur in Anführungszeichen 4-5 Stunden sind, dann warst du erstmal weg. Wie äußert sich so dieses Heimweh? Wie war das für dich, als du dann alleine in der neuen Wohnung in Wetzlar warst?
Ja, es war schon, also wie gesagt, das erste halbe Jahr war schon ziemlich schlimm. Also ja. Ich hatte manchmal sogar ehrlich gesagt die Gedanken, wieder zurückzugehen nach 2 Jahren. Ach, also krass. weil ich einfach nicht so damit klarkam am Anfang, weil halt alles komplett neu war. Ich hatte so, also meine ganzen Freunde waren alle in meiner Heimat, meine Familie, alles war da. Und dann so 5 Stunden ist ja jetzt nicht eine Weltreise, aber es ist trotzdem sind 5 Stunden und am Anfang, ja, hatte ich schon ziemlich Heimweh. Also ich habe auch öfters dann mal geweint für mich alleine. Kann ich auch ehrlich zugeben. Es war einfach
krass,
so.
Krass, okay, so hart.
Weil es für mich schon auch schwierig war am Anfang ein bisschen, aber ja, man gewöhnt sich daran und irgendwann habe ich dann gemerkt, dass es hier auch ganz cool ist und dass es hier auch richtig coole Leute gibt und dass ich richtig, richtig coole Mannschaftskollegen habe und Leute, die sich gut um mich kümmern und danach gewöhnst du dich auch daran und mittlerweile ist es für mich echt so, dass es top ist hier, also dass ich mich richtig wohlfühle und klar, später nach der Karriere gerne mal wieder nach Hause gehen würde, auch in die Schweiz, aber jetzt mir ganz gut vorstellen kann, die nächsten 10 Jahre noch im Ausland zu leben, definitiv. Gewöhnt sich halt auch daran, ja.
Ja. Aber das hat schon viel, ne? Das hat damit zu tun, ob man neue Leute findet, so, ne? Also ja, solange man sich so gefühlt alleine fühlt, ich glaube, mir wird es da 100% gehen. Also ich habe meine Heimatstadt nie verlassen und ich hätte dafür, glaube ich, auch irgendwie Schiss.
Ja, es ist halt einfach, ja, es ist nicht so einfach, wie sich das vielleicht, also es gibt halt Typen, für die ist es kein Problem, die können das ohne Probleme, für die ist es einfach, sondern gibt es halt Typen, wie ich jetzt vielleicht ein bisschen bin, die ja ein bisschen heikler sind und für die das ein bisschen schwieriger ist und ich habe auch, wie gesagt, ich schäme mich jetzt auch nicht dafür oder habe ein Problem, darüber zu sprechen. Das war damals so, das erste halbe Jahr, dass es sehr, sehr schwierig war, aber mittlerweile, wie gesagt, fühle ich mich hier sehr, sehr wohl und habe mich gut daran gewöhnt und ja, es gab ja immer wieder auch Spieler, die halt, ja, dieses, ich habe jetzt gerade zum Beispiel bei uns Philipp Henningson, der ja da bei uns war, der hat ja eigentlich 2 Jahre Vertrag gehabt und ist ja jetzt letzten Sommer ein Jahr früher wieder zurückgegangen, weil er auch so Heimweh hatte. Und ich glaube, das ist halt immer ein bisschen von Typ zu Typ verschieden, würde ich sagen.
Ja.
Einer, der das nicht hat, versteht das vielleicht absolut nicht, was ich für ein Problem habe, aber. Ja. So war das damals und ich bin habe mich jetzt daran gewöhnt und
Total spannend zu hören, ey. Vielen Dank für den Einblick. Wer hat dir da so am meisten geholfen? Ich weiß nicht, war das dann so, also ich meine, Kai Wandschneider als Vaterfigur vielleicht auch ein bisschen, aber mit dem wirst du ja jetzt nicht, naja, so die Sachen erleben, die du dann vielleicht mit Till Klimke und Lars Weisgerber erleben kannst, ne? Waren das dann so die zwei oder?
Es waren schon tatsächlich also alle Mitspieler, die mir dann am Anfang so ein bisschen geholfen haben. Also ich habe dann ein paar Spieler gesagt am Anfang, dass ich halt ein bisschen Mühe habe damit und dann hat man Sachen zusammen unternommen. Ich habe ja dann auch ganz viel mit meinen Eltern telefoniert gehabt oder war mal zu Hause und habe mit denen gesprochen, was ich vielleicht machen kann. Und ja, und dann irgendwann mal hat sich das so ein bisschen von mir gelöst und dann war es wie normal. Einfach dann war das dann hier mein Zuhause und ich wusste dann auch, dass ich ja auch trotzdem ziemlich schnell bei meiner Familie bin, falls mal was ist oder so. Oder bei meinen Freunden. Und ja, meine Freunde waren dann auch öfters mal hier zu Besuch. Und das war schon auch dann ganz cool, ja.
Ach cool, okay, die sind auch mal zu dir gekommen. Ist das denn, ich weiß nicht, ich hätte das, wenn ich irgendwo hingehen würde, ganz heftig, aber ich hatte es nie. Kann man das vielleicht so ein bisschen wie mit Liebeskummer vergleichen, dass man so eine Zeit lang macht dich das total fettig und irgendwann merkst du ja, okay, es geht aber trotzdem irgendwie weiter und es findet sich was Neues? Ist das so ungefähr so ein bisschen so?
Vielleicht ein bisschen, ja. Vielleicht ein bisschen, ja. Also, ja, wie gesagt, es war halt einfach die ersten 2-3 Monate war ziemlich schlimm, weil es halt einfach für mich das erste Mal war, richtig von zu Hause weg und allem. Und dann gewöhnt man sich daran irgendeinmal. Und dann wurde es ganz normal. Und mittlerweile muss ich sagen, wenn ich zu lange zu Hause bin, freue ich mich dann auch mal, wenn ich wieder hier hinkommen kann und, hier bin wieder. Ja. Also
das ist ja cool.
Ist mittlerweile gar nicht mehr schlimm. Also top.
Ja. Ich habe mir sagen lassen, wir haben schon drüber gequatscht, genau da so das Männertriumvirat in der Ecke, wo du da wohnst. Du hast manchmal so ein bisschen die Tendenz, beim Einkaufen das ein oder andere zu vergessen und dann musst du auch Lars Weißgerber aushelfen. Ist das so?
Ja, ich bin halt nicht so ein Planungstyp. Also ich gehe eher einkaufen ohne Planung, kaufe dann irgendwas ein, was ich jetzt, also zum Beispiel, was ich heute Abend koche, weiß ich jetzt noch nicht. Also ich gehe dann nach dem Training meistens einkaufen und kaufe dann irgendwas ein, was ich kochen will. Und ich koche eigentlich sehr, sehr gerne, das mache ich echt gerne. Aber manchmal vergesse ich dann Sachen und dann am Anfang war es, wie gesagt, sehr, sehr gut, weil ich direkt die Wohnung neben Lars hatte und dann, wenn ich mal was vergessen habe, konnte ich bei ihm Ersatz holen, zum Glück, weil der wohnt ja mit seiner Freundin zusammen und die hatten dann meistens die Sachen, die mir vielleicht gefehlt haben, die ich vergessen habe einzukaufen.
Also du bist sehr ordentlich, aber so ein bisschen verplant.
Ja, würde ich schon sagen,
kann man so sagen,
manchmal. Ein paar Sachen bin ich ein bisschen verplant, würde ich schon sagen, dass ich dann so ein bisschen planlos in eine Sache reingehe. Aber sehr ordentlich bin ich auch,
ja. Finde ich sympathisch, das hätte ich auch gerne. Ich bin sehr unordentlich und verplant. Das ist eine schlechte Kombination, kann ich dir sagen. Du hast zumindest eins von beiden. Du bist auch so ein, du hast vorhin schon mal gesagt, vielleicht mal ein bisschen Konsole spielen mit den Jungs und so. Bist du so ein kleiner Zocker? Kann man das so sagen?
Ja, ich bin jetzt nicht irgendwie damit aufgewachsen, dass ich jetzt als Kind immer nur gezockt habe, weil ich habe ganz, ganz lange keine Konsole gekriegt von meinen Eltern. Mhm. Ich war ein Typ, der eigentlich jede freie Minute draußen war und Fußball gespielt hat oder später Handball gespielt hat, also immer mit Freunden draußen gewesen. Und dann irgendwann kommst du halt in ein Alter mit 16, 17 und dann habe ich mir mal, glaube ich, die erste Konsole geholt und seitdem spiele ich auch gerne mal, also wir spielen auch zusammen jetzt abends öfters mal hier in der Mannschaft ein paar zusammen, wo wir dann irgendwelche Videospiele spielen zusammen, genau, also macht schon auch Spaß, aber ich bin jetzt nicht der unglaubliche geborene Zocker, der jetzt in jedem Spiel gut ist, also ich bin, würde ich sagen, ehrlich so durchschnittlich, ja.
Und wie ist es mit Fußball-Fantasy-Managern?
Ja, das kam vom Alex Feld, damals, als er hier hinkam. Ich kannte das gar nicht, als ich nach Deutschland kam, dass man das machen kann, so Fußball-Bundesliga-Manager. Und haben wir angefangen mit Communio letztes Jahr und ich war richtig süchtig, also ich fand das richtig, richtig geil. Und habe mir dann auch das erste Mal bei Sky zusätzlich das Bundesliga-Abo geholt, für Fußball-Bundesliga zu schauen, weil ich mich so interessiert habe dann und
du hattest davor echt nur Sport zum... Ach, das ist ja spannend.
Genau, ich kannte das gar nicht so, die Fußball-Bundesliga. Und dann bin ich da so richtig reinkommen, auch am Samstag in diese Konferenz und so, was ich echt sagen muss, überragend geil finde. Und diese Saison haben wir jetzt Kickbase gespielt das erste Mal. Das fand ich jetzt noch ein bisschen besser sogar als Communio. Ja. Und war ich mit Till und mit Lars im Stadion in Dortmund, waren wir jetzt diese Saison geil. Mal. Das war richtig geil. Und dann waren wir mal in Frankfurt jetzt Ende Saison, waren wir jetzt in Frankfurt beim Spiel zusammen. Und das ist schon, habe ich schon so ein bisschen jetzt für mich entdeckt, die Fußball-Bundesliga, finde ich auch. Also macht schon Spaß. Also einzelne Spiele anzuschauen, da bin ich immer noch nicht der größte Fan. Ja. Weil ich das so ein bisschen, manchmal ein bisschen zu langweilig finde. Aber so die Konferenz, wenn es überall dann scheppert, finde ich das schon ganz cool. Und natürlich so Champions-League-Spiele finde ich auch ganz cooler.
Geil, da verstehen wir. Wobei, ich muss sagen, ich gucke auch gerne Spiele über 19 Minuten, vor allem wenn es halt um richtig viel geht. Aber ich liebe auch diese Konferenz schon als Kind, ehrlich gesagt. Ich hing da immer dran, wann immer es ich weiß gar nicht, wann die gegründet wurde, vor 15, 20 Jahren oder so. Das ist irgendwie immer so das Herzstück des Samstags. Ja, jetzt hast du natürlich die positiven Sachen aus dem Managerleben sehr, sehr schön erklärt. Jetzt kommt Alex Feld mit den unschönen Seiten.
Ah. Schön, dass mein Schweizer Adoptivkind den Weg zu dir in den Podcast gefunden hat und damit seine bärenstarke Saison ein Stück weit honoriert wurde. Freut mich unheimlich für ihn. Was kann ich zu Lenny sagen? Er ist jemand, der das Herz definitiv am richtigen Fleck hat. Wir haben uns von Tag 1 an wirklich unheimlich gut verstanden. Von jeglichen Bundesliga-Wochenenden oder Grill- und Playstation-Abenden haben wir so viel Zeit miteinander verbracht. Und da ist wirklich eine Freundschaft fürs Leben entstanden, worauf ich mega stolz bin und sehr glücklich drüber bin. Dass ich meine Zeit ja dem Ende neige in Wetzlar, kann ich jetzt schon sagen, dass er mir unheimlich fehlen wird. Aber ich bin mir mindestens genauso sicher, dass wir uns immer wieder über den Weg laufen werden und uns sehen werden. Das freut mich. Aber dennoch eine kritische Frage an dich, Lenny. Wie kann es denn sein, dass du bei unserer zweiten Leidenschaft neben dem Handball im Fantasy Football Manager Kickbase nach der Meisterschaft im vergangenen Jahr eine derart desaströse Leistung dieses Jahr aufs Parkett gezaubert hast? Das, ja, würde mich brennend interessieren. Fast die rote Laterne am Ende. Also das geht so nicht. Wie kämpfst du dich aus dieser Krise wieder raus? Beantworte mir das doch mal. Ganz liebe Grüße, eine Menge Spaß noch zusammen. Bis bald.
Ich glaube, so gute Fragen und Anschübe haben wir noch nie bekommen. Ja, dann sag mal, Lenny, was ist denn da schiefgelaufen?
Also zuerst möchte ich mal sagen, ja, der Alex und der Alex Feld ist ja eigentlich mein bester Kumpel hier in Wetzlar gewesen. Oder immer
das
noch.
Das ist auch jetzt der viel wichtigere Teil bei allem Spaß, weil das ist ja geil, was er da erzählt hat.
Das ist richtig, richtig schade. Verlässt er uns Ende der Saison. Hat sich auch wieder schlimm verletzt gehabt im Spiel gegen Hamburg und das ist einfach extrem, extrem schade für ihn. Und weil wie gesagt, wir sind so eng aneinander gewachsen und haben richtig, richtig viel Zeit zusammen hier verbracht und war eigentlich jede freie Minute. Er ist ja auch leider nicht in Lanau, hat er gewohnt, aber er ist in Wetzlar und ich war so oft bei ihm und haben ganz, ganz viel Zeit zusammen verbracht und das fehlt mir sehr jetzt auch, weil er jetzt nicht mehr hier wohnt. Also er ist jetzt schon nach Nordhorn umgezogen und macht jetzt seine Reha in Köln, in seiner Heimat ein bisschen und habe ihn jetzt auch länger nicht mehr gesehen gehabt. Und er ist natürlich ein unglaublich guter Typ und ich hoffe jetzt einfach auch, dass er jetzt in Nordhorn sein neues Glück finden wird und dass er da einfach auch gesund bleibt. Und ich werde noch ganz viel, viel Zeit mit ihm auch verbringen da und werde ihn natürlich auch mehrmal dann auch wieder besuchen gehen. Ich bin dann auch eigentlich wegen ihm auf dieses ganze Fußballmanager-Zeugs gekommen. Er hat dann, wie gesagt, angefangen damit und das war schon, dass ich das im ersten Jahr war ich glaube ich Dritter und dann im zweiten Jahr habe ich das Ding dann gewonnen bei Comunio. Genau, wir haben 2 Jahre Comunio gespielt gehabt und jetzt diese Saison, ja, war ich auch lange Zeit auf so ein bisschen oben dabei auf dem ersten Platz und jetzt am Schluss bin ich ein bisschen zurückgefallen, leider. Also Letzter wurde ich jetzt nicht, aber ich bin ins untere Drittel zurückgefallen und das hat er jetzt wahrscheinlich damit gemeint. Aber nächstes Jahr ist eine neue Chance, sich wieder da oben reinzukämpfen. Aber wir beiden
bleibt bestehen, auch wenn der Alex Feld jetzt
woanders spielt. Ich wünsche mir schon, dass Alex dabei bleibt, weil, wie gesagt, wir haben da auch echt dann viel Zeit investiert. Wir haben am Samstagnachmittag, wenn wir frei hatten, war ich bei ihm und wir haben zusammen was gegrillt und haben uns Fußball angeschaut.
Ach, geil. Sehr geil.
Und, wie gesagt, waren dann auch haben so viel Zeit miteinander verbracht. Und ja, es bedauere ich schon sehr, dass er jetzt weg ist dann im Sommer und oder jetzt halt schon weg ist. Das ist schon nicht so einfach immer. Aber gehört dann auch Zeit zum Business, ja.
Aber wie gehst du damit um? Das stelle ich mir auch hart vor, wenn du sagst, das ist der, mit dem ich mich am besten verstanden habe und der hat ja wirklich ein unfassbares Pech mit Verletzungen gehabt und jetzt Nordhorn ist immer noch, aber das ist auch wieder ein gutes Stück weg, ne? So wie wir es mit dir von der Distanz zu der Heimat hatten. Wie gehst du damit um?
Ja, das ist halt immer schwierig, das habe ich auch schon anderen Leuten gesagt. Du hast hier Du lernst hier so viele coole Menschen kennen in deiner Mannschaft und ich habe so coole Teamkollegen und die wachsen dir auch irgendwie ein bisschen ans Herz, weil du ja so viel Zeit auch mit denen verbringst. Und Und bei Alex und mir hat es halt von Anfang an einfach super gut gepasst und wir sind haben von Anfang an richtig viel auch Zeit zusammen verbracht neben dem Handball. Und es gibt dann halt immer diese Typen, wo du halt, also ich verstehe mich ja mit allen gut in meinem Team, aber es gibt halt Leute, mit denen mache ich vielleicht ein bisschen weniger dann in meiner Freizeit und es gibt dann halt Leute, mit denen mache ich dann auch mehr in der Freizeit. Ja. Und beim Alex und mir hat es halt von Anfang an richtig gut gepasst. Aber das ist halt dann leider auch, das sage ich dann auch den Leuten, das ist halt dann einfach auch das Business, dass es halt, ja, dass es dann sein kann, dass man dann den Verein verlassen muss oder man selber den Verein verlässt und dann, ja, ist ein Stück weit, verlässt man dann auch hier wieder gute, sehr, sehr gute Freunde. Aber wie gesagt, ich glaube, wir beide sind so gut befreundet, dass diese Freundschaft auch weiterhin bestehen bleibt. Und das ist ja dann auch eigentlich das Schöne daran. Aber klar, es ist natürlich unglaublich schade, dass er jetzt geht, ja.
Ja. Aber cool zu hören, sagt er ja auch, dass das auf jeden Fall
Definitiv. Auf jeden Fall
bleiben wird. Definitiv. Du, das ist doch ein wunderschönes Schlusswort für Rubrik 2. Ich danke dir sehr für die vielen offenen Einblicke. Das war echt alles sehr, sehr cool zu hören. Und dann machen wir noch ein ganz kurzes letztes Break und dann gibt es noch die 7 schnellen Fragen. Bis gleich.
Top.
Lenny, wer wird denn am Ende der Karriere mehr Länderspiele auf dem Buckel haben? Martin Rubin oder Lenny Rubin?
Martin Rubin.
Oh ja, glaubst du nicht, dass du ihn einholst?
Glaube ich nicht. Nein, also der hat ja, so viel ich weiß, 215, 14 Spiele gemacht für die Schweiz. Okay. Und ich glaube, heute für mich als Schweizer ist es gar nicht mehr möglich, weil die haben ja früher noch die A-Turniere gespielt, B-Turniere gespielt, hat ja jede Mannschaft ein Turnier gespielt und heute ist es so, dass es ja nur noch das A-Turnier gibt und ja, leider qualifizieren wir uns leider nicht für jedes Turnier als Schweiz, das ist schade und da fehlt halt einem dann am Schluss so viele Spiele und ich glaube, dass ich ihn mit 214 Spielern nie aufholen werde, nein.
Ist ja auch eine Wahnsinnszahl, ey.
Ja.
214, brutal, ey. Da machen gefühlt viele so viele in ihrer Vereinskarriere nicht in der höchsten Liga, ey. Und das in der Nationalmannschaft, das ist echt heavy. Ja. Mit besten Grüßen an Max Holst. Bumble oder Tinder? Was gefällt dir besser?
Also der Max ist unglaublich. Ist selber schon so lange mit seinen Freunden zusammen, mit seiner Frau mittlerweile zusammen und dann muss ich von ihm so viel über das anhören. Dann würde ich sagen schon Tinder.
Okay, das ist ja, weil du es da selber leichter in der Hand hast, ne? Das ist ja, glaube ich, so der Unterschied. Bumble kann nur die Frau erstmal schreiben, ne?
Genau, aber ich habe mittlerweile beides, momentan habe ich beides nicht, also einfach, dass ich
beides nicht?
Beides nicht, nein.
Oh, hast du aufgegeben auf dem Markt? Suchst du
nee, ich einfach gerade momentan nicht so. Meistens momentan nicht so danach.
Okay. Ja, ist doch alles gut. Ja, die lieben Grüße, also die Frage stammt übrigens von uns, ne? Ich dachte nur, ich nehme den Maxi Holz dann in Geiselhaft.
So aber die könnte auch gut von ihm sein, die Frage ist schon so.
Lenny, wärst du lieber deutscher Meister mit der HSG Wetzlar oder Weltmeister mit der Schweiz?
Das ist auch eine schwierige Frage. Ich würde sagen, Weltmeister mit der Schweiz. Ja. Weil für sein Land zu spielen, finde ich halt schon nochmal was ganz, ganz Spezielles. Und das wäre natürlich ein Riesending, mit der Schweiz Weltmeister zu werden. Aber ich glaube, ja, beide Ziele sind wahrscheinlich relativ unrealistisch, würde ich sagen, jetzt gerade, ja.
Ja. Aber mit der Schweiz wäre schon cool. Man darf ja träumen. Ne? Das wäre wahrscheinlich die größte Sensation im Welthandball all time, wenn das klappen würde. Ich habe mir sagen lassen, du bist ja ein ganz guter Koch. Wenn du deine Kollegen zum Mannschaftsessen einlädst, gibt's Käsefondue oder Raclette?
Raclette. Da muss ich zwar selber jetzt nicht so viel kochen, bei beiden Gerichten jetzt nicht unglaublich viel, aber ich finde Raclette einfach geil. Weil man zusammensitzen kann, gemütlich was essen kann, plaudern kann und dazu das Essen sehr, sehr gut schmeckt. Und es ist halt so für mehrere Personen besser geeignet, würde ich sagen.
Ja, ich finde das auch mega. Und bist du da auch, ich weiß noch, mit Andi habe ich damals auch drüber geredet, der hat auch gesagt, ganz radikal nur Kartoffeln und Käse und nicht irgendwie mit anderem Zeug rein. Bist du da auch so? Oder darf man bei dir auch, ich weiß nicht, manche machen ja Champignons oder was weiß ich zum Käse?
Also ich bin eigentlich auch so, ich glaube in der Schweiz ist es so ein bisschen so, dass man einfach der Käse dann so isst. Aber ich habe das jetzt hier in Deutschland auch ein bisschen gelernt, wenn ich eben meine deutschen Kollegen eingeladen habe, dass man zum Beispiel dann auch, oder ihr Deutsche macht ja dann auch viel oben auf diesen Tischgrill mit Fleisch und so Sachen noch.
Genau.
Und das finde ich eigentlich auch ganz gut, habe ich gar nicht so ganz, machen wir jetzt nicht so, oder bin ich mir nicht so gewohnt, aber ich kaufe mittlerweile, wenn die Jungs zu mir kommen zum Raclette-Essen, kaufe ich auch ein bisschen Fleisch ein, dass wir da oben noch ein bisschen was grillen können. Cool. Und ja, aber sonst esse ich das auch eher klassisch, ja.
Ja, das ist eine so der wenigen Sachen, warum ich mir wünsche, dass es schnell wieder kalt wird, weil ich finde so, das macht nur im Winter so richtig Sinn. Im Sommer macht man sich ja jetzt nicht unbedingt ein Raclette, ne?
Ja, doch schon. Also bei uns isst man dann noch draußen.
Ach echt, du machst das auch? Okay.
Und dann isst man das draußen am Tisch und das ist schon auch, also kann man auch schon auch gut auch im Sommer essen, finde ich. Ah, aber ist klar, ist im Winter schon auch schon eher für den Winter, aber im Sommer muss man ausprobieren, ist auch ganz cool und lecker. Genau.
Ich glaube, in Deutschland kriegt man ja den Käse auch kaum, oder? Ich sehe Raclette-Käse irgendwie immer nur im Winter überall rumliegen.
Ich kaufe tatsächlich meistens auch in der Schweiz ein und bringe das dann mit und haue das dann ins Gefrierfach rein und dann kannst du den auch ziemlich lange aufbewahren. Aber ja, in Deutschland gibt es, glaube ich, zum Beispiel jetzt, im Sommer weiß ich nicht, aber im Winter gibt es ja zum Beispiel bei Rewe eigentlich immer auch sogar Schweizer Raclette-Käse, habe ich schon gesehen, was auch der richtig gut schmeckt.
Muss ich vielleicht mal Vorrat kaufen und dann einfach einfrieren.
Ja,
und dann probiere ich das mal im Sommer aus. Das ist mein Plan für den nächsten Winter. Kannst du uns mal so deinen ultimativen, wobei du jetzt ja sagst, du hast gar nicht so den grünen Daumen, aber trotzdem, du kennst dich ja gut aus mit den ganzen Pflanzen. Was muss ich denn machen? Hier siehst du zum Beispiel, da steht eine bei mir. Bei mir ist das immer schwierig, dass die Pflanzen nicht eingehen. Was ist der ultimative Trick, damit die verdammten Dinger alle Zeiten überstehen?
Du musst die Pflanzen einfach gießen.
Ja gut, das kriege ich auch gerade.
Das kriegst du hin.
Vielleicht vergesse ich auch einfach nur, aber das ist doch auch irgendwie, Orchideen brauchen ganz wenig Wasser und dann gibt es wieder welche, die brauchen wahnsinnig viel.
Ich muss dir ehrlich sagen, ich weiß auch nicht mehr alles immer auswendig. Aber ich schaue auch viel im Internet, also kannst du auch viele einfach googeln und ich glaube, ganz wichtig ist, oder was viele halt falsch machen jetzt zu Hause gerade ist, dass sie den Pflanzen viel zu viel Wasser geben. Also,
ja.
Dass sie eigentlich viel zu viel geben als zu wenig. Und ich mache es eigentlich meistens so, dass ich meine Pflanzen einmal die Woche gieße. Und nicht zu viel. Und du man sieht ja dann meistens, wenn ziemlich gut, wenn die Pflanze zu wenig Wasser hat, dann fängt die ein bisschen an, wie sagt man auf
Hochdeutsch? Die Blätter zu verwelken.
Ja, genau, ein bisschen zu verwelken. Ja. Und dann kann man ja der Pflanze dann immer noch Wasser wiedergeben und dann geht das ja ziemlich schnell, dass sie sich dann erholt. Aber wenn man zu viel gibt, dann kann man die Pflanze dann auch ziemlich schnell dann kaputt machen. Ja.
Siehste, also eher zu wenig gießen, gelernt, würde ich sagen. Weil das mache ich garantiert falsch. Dann habe ich bestimmt schon einige einfach ersäuft sozusagen,
Pflanzen. Genau so sagt man, ja. Und viel Licht. Viel Licht ist auch wichtig. Das ist so das Wichtigste. Aber deine Pflanze sah ja hier ganz gut aus.
Die hat sich ganz gut, die ist ganz gut gedeiht, ne? Aber es ist auch die einzige, die ich hier drin habe. Mit einer bin ich schon ausreichend gefordert. Lenny, abschließend, wer ist denn für dich der größte Schweizer Sportler aller Zeiten?
Ja, klar, die meisten würden wahrscheinlich jetzt sagen, Roger Federer, das ist wahrscheinlich auch der größte Sportler, der die Schweiz jemals hatte. Ist für mich eigentlich auch so, definitiv. Aber jetzt vielleicht noch einen kleinen Bezug aufs Handball, würde ich schon auch Andi Schmid sagen. Also, was er in den letzten Jahren hier alles abgerissen hat in der Bundesliga, ist ja auch eine riesige Leistung, würde ich sagen, wo ich echt meinen Hut davor ziehe. Also, was nicht einfach ist, wenn man das selber hier mal alles erlebt, was in der Bundesliga abgeht, das so konstant durchzuziehen, ist schon auch eine richtig gute Leistung. Und ich kann mich halt ein bisschen besser damit identifizieren, weil ich von Tennis leider nicht so viel Ahnung habe. Ich schaue unglaublich gerne zu. Und klar, Roger Federer ist natürlich also ein Riesensportler. Aber ich kann mich halt besser mit dem Handballspielen identifizieren. Und das natürlich dann für mich schon auch Andi, glaube ich, einfach eine unglaubliche Leistung, was der in den letzten Jahren gemacht hat. Und deswegen für mich eigentlich fast auf einem Niveau mit Roger dann auch zu sehen, weil er Federer ist, Federer war über die letzten Jahre, über die letzten 10, 15 Jahre der beste Tennisspieler wahrscheinlich auf der ganzen Welt und Andy über die letzten 10 Jahre wahrscheinlich der beste Handballspieler der Welt. Und ja, es ist einfach geil, dass wir als so kleines Land so erfolgreiche Sportler haben. Ja,
ja, voll. Oh krass, da bist du aber, da gehst du jetzt in eine heiße Diskussion rein. Ne? Da würden andere ja wahrscheinlich Mikkel Hansen und Nikola Karabatic, sage ich mal, entgegenhalten sozusagen. Aber ist
rein
Bundesliga-MVP geworden.
Rein das Angriffsspiel, war kein Spieler für mich so gut wie er. Also
ja.
Klar, es ist bei ihm vielleicht ein bisschen das Problem, das weiß er selber auch, dass halt für den Abwehrspielen jetzt nie so sein Ding war. Aber aber rein, was das Angriffsspielen betrifft, klar, Handball ist ja ein kompletter Sport und klar, finde ich auch richtig, dass dann die Spieler geehrt werden, die auch hinten wie vorne sehr, sehr gut spielen. Das finde ich auch wichtig, Abwehrspielen definitiv. Aber
diese Genialität, ne?
Also
für mein Gefühl war er immer der genialste Handballer auf jeden Fall.
Also der genialste war er definitiv. Definitiv. Ja. Und die anderen zwei, die du genannt hast, die sind natürlich auch unglaublich gut.
Nein, ey, aber finde ich geil. Du haust hier auf jeden Fall raus, auf einer Stufe mit Roger und der Beste wie die letzten 10 Jahre. Ich finde das geil, wenn man mal so eine Meinung hat und dazu steht, finde ich sehr cool. Als allerletzte obligatorische Frage, das machen wir immer so. Welchen Gast sollten wir hier mal einladen, Lenny? Wen könntest du uns empfehlen als Gast für Hand aufs Harz?
Wir warten alles noch nicht.
Oh, die Liste dauert noch länger als die Liste, wer war alles schon da. Hau einfach mal raus, dann sage ich dir, ob schon da gewesen oder nicht.
Also wenn ich sehr spannend fände, mal zum Zuhören wäre... Andi war schon, oder hast du gesagt? Andi Schmid,
genau.
Der war schon.
Der kommt aber jetzt planmäßig noch ein zweites Mal zu seinem Abschied sozusagen. Genau.
Ja, ja. Also wenn ich zum Beispiel auch sehr spannend finde, der vorher auch schon mal zu hören war, Max Holst, den ich finde, der auch eine, ja, den ich ja natürlich auch gut kenne jetzt über die letzten 4 Jahre, der auch eine sehr, sehr coole oder eine sehr, sehr eindrückliche Karriere hingelegt hat. Hier bei der HSG
Wetzlar
vor allem. Ganz ein cooler, witziger Typ. Ja. Wenn ich auch cool fände, ist ein guter Freund von mir, Alen Milosevic von Leipzig, der jetzt auch leider die Karriere beendet. Ist auch ein, also das müsst ihr auch eigentlich mal machen, ist auch ein richtig, richtig, richtig witziger Typ und hat auch eine eindrückliche Geschichte zu erzählen, definitiv, da bin ich mir auch ganz sicher.
Cool.
Ja, ich nenne jetzt halt ein bisschen die Spieler, die ich halt schon ein bisschen kenne, oder? Also,
ja, das ist ja perfekt.
Klar.
Ist ja Schweizer, ne? Der Allen, glaube ich, auch.
Er ist,
ne,
auch ein Schweizer, also ja. Seine Eltern sind aus Serbien, so viel ich weiß. Ja. Und er ist dann aber in der Schweiz auch geboren und aufgewachsen. Ja. Aber das finde ich auch sehr, sehr spannend. Aber klar, es ist auch spannend, zum Beispiel mal von Duvniak zu hören, über seine Karriere, der auch so viel erlebt und schon seit Jahren in diesem Business ist. Also finde ich auch sehr interessant, Spieler. Definitiv,
perfekt.
Das sind so die Leute, ja, die ich cool fände, von denen mal einen Podcast auch zu hören.
Sehr geil, sehr geil. Ich fand es auf jeden Fall sehr cool, mit dir einen zu machen. Da war echt viel Spannendes, Tiefgründiges und geile Einblicke dabei. Also vielen, vielen Dank, Lenny, für deine Offenheit, dein offenes Herz, deine offene Art. Das war echt sehr, sehr cool.
Sehr gerne, war echt auch für mich super Erlebnis, hier mal dabei sein zu dürfen, mit einer so Legende wie dir zu sprechen.
Ja, jetzt übertreibst du aber ein bisschen,
doch so, oder
vielleicht sogar sehr.
Nee, war jedenfalls richtig, richtig angenehm. Vielen, vielen lieben Dank.
Cool, das freut mich sehr. Das freut mich sehr. Lenny, vielen, vielen Dank. Ich danke euch natürlich auch fürs Zuhören. Ich denke, euch hat das eine Menge Spaß gemacht. Eine Folge gibt es noch, bis wir uns dann ein bisschen in die Sommerpause verabschieden. Also, gerne abonnieren das Ding, weitererzählen, dass es den Podcast gibt, eure Abos setzen, die Klingel bei Spotify aktivieren und dann hören wir uns in 2 Wochen wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.